So, herzlich willkommen zur dritten Episode Muscle & Mind Podcast bei P21. Und im Vorhinein würde ich mich gerne mal bedanken für alle Zuhörer, die immer wieder dabei sind und uns unterstützen. Und auch nochmal aufmerksam machen auf unsere Aktion, die zurzeit läuft, auf Spring Sale, bis zu 50%, sogar mehr mit dem Athletencode. Also schaut unbedingt vorbei bei www.p21.com. Könnt ihr gut profitieren, riesen Sale, grösste Sale, und wir sind jetzt hier, super Produkt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem Podcast. Mit dabei der Tim, der Gabo, der Janik, also die Besetzung, die wir hatten im ersten Podcast. Also wird auf jeden Fall interessant. Das Thema vom heutigen Podcast ist Prep, Diet und Pro-Card, also Pro-Card als Ziel. Und zwar, weil das heutzutage so ein bisschen das ist, was man am meisten hört. Hey, wieso gehst du auf die Bühne? Ja, ich will Pro werden. Wieso willst du Pro werden? Ich weiß nicht, ob Pro Card. Einfach ist so ein Ziel, das für mich mittlerweile zu wenig begründet ist und so ein bisschen zu aus einfach gesehen wird. Und darum habe ich gesagt, ich fände es ein geiles Thema, gehen wir mal ein bisschen näher darauf ein, wo es meiner Meinung nach schon einiges mehr braucht, um so eine Pro Card zu haben. Ich meine, es gibt Profis, die sind Profis, wirklich voll und ganz. Es gibt Profis, die sind weitaus noch nicht Profis, im Kopf nicht. Und dann gibt es Amateure, die eigentlich schon lange Profis sollten sein. Also, wie gesagt, der Pro-Card ist am Ende vom Tag nicht alles. Aber ich würde mal sagen, fangen wir mal mit dem Thema Prep an sich an. Was bringt so eine Prep mit sich? Die Vor- und Nachteile von einer Prep? Warum sollte man Prep machen? Wieso eher nicht? Würdet ihr, wenn ihr nochmal genug könntet starten, nochmal Prep machen, ja oder nein? Genau. Fühle mich frei, ich lasse gerne zu, gebe dir gerne mein Senf dazu.
Fang du mal an, Gabo. Du bist ja quasi in Prep. Also.
Also, ja, also hat man in den letzten Podcast schon viel so ein bisschen in die Richtung über das Thema geredet. Sicher zuerst mal vorweg. Würde ich nochmal preppen, wenn ich jetzt verschaffe, jetzt ich persönlich absolut. Also ich finde jetzt die ersten Preps haben wir sehr viel gegeben, sehr viel gelernt über mich selber. Wirklich Mindset und so weiter. Es sind immer alles Sachen, wo man sich challenge. Vor allem eine Prep, wo man halt viel unterschätzen, was es wirklich für eine Challenge ist, bis man einmal drin ist. Gehören auch immer zur Charakterentwicklung. Also halt wirklich Sachen können zu machen und durchzubeissen, an einen Ort mental zu kommen, wo man vorher nicht gedacht, dass man herkommt oder dass man sich durchpushen könnte. Weil ich meine, wie gesagt, heutzutage, wir haben Zugriff auf, also wir natürlich, in der Position, wo wir sind, wir haben Zugriff auf so viel Essen über Bein, wir haben fließend Wasser, wir haben das Dach über dem Kopf, wir haben allen Komfort, wir müssten theoretisch nicht einmal mehr aus dem Haus zum Einkaufen. Wir können einfach online auf dem Handy oder so schnell sagen, hey, das brauche ich, liefert mir es heim. Wir müssten literally das Haus nicht verlassen für nichts, für absolut gar nichts. Und dementsprechend kann man sich natürlich selber sehr, sehr bequem machen. Und ich sehe so sehr viel bei Leuten, die jetzt nicht im Fitness-Game oder allgemein nicht Sport machen oder so. Zum Beispiel kürzlich erst wieder Zivilschutz gehabt. Wo natürlich wieder alle Leute aus Faunensparte zusammenkommen. Natürlich haben jetzt auch viel Handwerk und so, wo viel draus sind. Und es sind aber auch viele, die eben den ganzen Tag zwischen dem Büro hocken, keinen Sport machen, wo ich mich mit austauschen, wo wirklich einfach den ganzen Tag einfach daheim sind oder, und keine Bewegung haben und überhaupt nicht auf das Essen oder nichts und einfach nur so auf den Short-Term-Pleasure aus sind. Und das ist halt das Muster, wo sicher sehr viele Leute drin sind. Und ich finde, das ist sicher etwas, wo auch mit dem Fitnesssport, was ich, wenn man jetzt nicht so einen anderen Sport hat, spezifisch mal macht, wo der Fitnesssport, was ich, schon mal ein guter Einstieg ist. Also eben, wie gesagt, das progressive Mindset, Disziplin an den Tag legen, sich besser fühlen, wie sie merkt, der Körper. Aber dann natürlich Prep ist dann nochmal eine Stufe höher, wo man sagt, hey, weißt du, es ist jetzt eine Challenge, wo ich Angriff nehme. Und wenn man am anderen Ende vom Tunnel draus ist und zurückschaut, merkt man, hey, das habe ich geschafft. Das war wirklich eine harte Zeit gewesen, mental wirklich eine harte Zeit gewesen. Nicht alle können eine Sommerdiät durchziehen, 2-3 Monate. Aber wenn du an dem Punkt bist, wo die Sommerdiät durch ist, an dem Punkt nachher nochmal nochmal 2-3 Monate einfach weiter hungern und dann wirklich hungern und mental an einen Punkt kommen, wo man zum Teil das Gefühl hat, man kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und ich habe im letzten Podcast auch gesagt, als ich vor ein paar Wochen war, sicher auch, weil ich krank wurde und alles und mir Druck gemacht habe. Das ist sicher etwas, wo sehr, sehr Character Building ist. Also von dem her, dort finde ich ein Prep eine gute Sache. Wer sollte nicht preppen? Nicht preppen,
finde ich. Aber bevor du es weiter hast, sorry, ich bin voll drinnen. Ich greife da schnell rein. Und zwar, bist du an dem Punkt gewesen, wo du gesagt hast, bei Sommerdiät geht es weiter. Also, ich bin fast der Meinung, die Sommerdiät ist der Start vor der Prep. Und das ist das, was viele nicht sehen. Viele kennen ja, hey, ich will in Form kommen, ich will in eine Sommerdiät-Form kommen, ich will im Sommer gut aussehen. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn du eine perfekte Prep hast, muss die Ausgangslage eigentlich ein Sommerbody sein.
Ah, 100%.
Bei einem Sommerbody bist du bei 12-10% Körperfett. Und das ist eigentlich die Ausgangslage, wo eine Wettkampf-Prep starten sollte. Also viel weiter oben sollte es nicht sein, grundsätzlich, wenn alles optimal läuft und alles drumherum passt. Einfach schnell, das auch noch gesagt ist, eben, der trennt sich das Problem vom Weizen und die Leute merken, was wirklich eine Diät ist. Genau.
Das ist genau das. Ich hatte jetzt auch schon mehrere Klienten gehabt. Wo ich nachher auch im Verlauf des Coaching mit nachgeredet habe. Wo er gesagt hat, entweder sie haben gesagt, sie wollen preppen, oder sie haben es mit drinnen mal gesagt, sie möchten eine Prep machen, wo ich dann auch wirklich mit nachher so, hey, ist es wirklich das Richtige für dich? Weil, ich habe auch schon ein Beispiel gehabt von jemandem, wo man zum Beispiel das Bild geschickt hat. Also er hat recht Mühe gehabt, mit, er war wirklich in einem Binge-Eating-Disorder gewesen, so ein bisschen nicht vom vorigen Coach, aber von sich selber aus. Ich habe mir überessen und er ist zu mir zum Abnehmen und dann hat er gesagt, ja, er möchte preppen. Er möchte auf die Bühne, wo er ein Ziel braucht, um richtig abnehmen, aber er merkt auch nicht, das Ziel kann nicht abnehmen. Das ist eins, Tag X haben und ein Ziel haben, um darauf herzuschaffen, ist crucial für eine erfolgreiche Diät. Das muss aber nicht ein Wettkampf sein, das kann irgendetwas anderes sein, das kann ein trippy Party sein oder so ein Datum oder so etwas. Und ich habe dann eben mit ihm geredet, wo er mir gesagt hat, ja, eben, was meinst du? Zu dem, seine Top-Shape, die er mal hatte, würde das passen für auf die Bühne. Er hat das Gefühl, an diesem Punkt könnte er wieder kommen. Und er zeigt mir ein Bild, wo ich ihm dann so gesagt habe, ja, das wäre im Fall eine gute Ausgangslage für eine Prep, wenn wir ehrlich sind. Oder er hat so leichte Apps gehabt, ist eben wirklich so in dem so 12% KFA, ja, 12-13% KFA ist er etwa gewesen. Und dann gesagt, ja, das wäre eine gute Ausgangslage für eine Prep. Also wenn wir von hier aus noch so 12 bis 16 Wochen haben, Ende 16, also noch ein Athlet war, dann, ja, das wäre ein Paket, das man auf die Bühne stellen könnte. Und dann hat er schon so gesagt, so, oh, okay, und vielen ist das halt nicht bewusst, weil sie wissen nicht, wie viel sie gelitten überhaupt, bis sie an diesen Punkt kommen für die Sommerdiät. Und dort dann nochmal müssen weiter zu machen, das ist halt dann das, wie du sagst, der Spreu vom Weizen trennt. Also ganz klar.
Und das ist genau der Punkt, das Wort Prep und Pro-Card und Diät wird mittlerweile so leichtfertig angeschaut. Die sehen auf der Bühne das Endresultat, die sehen auf Instagram die Überflutung von geilen Bodies, wo jeder in Form ist. Und darum haben die das Gefühl, das ist so möglich, hey, ich will jetzt in Form, 6 bis 7 Wochen und ich sehe so aus. Und wenn sie nach 3 Wochen Progress vielleicht 2 Kilo abgeworfen, die Form optisch noch nicht extrem viel, da ist das Gefühl, hey, irgendetwas passt nicht so richtig, was mache ich falsch und. Das sind halt so Sachen, das ist, ja, keine Ahnung, das ist so heutzutage, finde ich es so ein bisschen, wie gesagt, leichtfertig gesehen. Und man muss sich halt wirklich, man muss sich vorher damit befassen, was es braucht. Ich meine, ja, auch eine Athletin, die sehr grosses Potenzial hat für die Herbstsaison, wo aber mit dem Kopf nicht tätig ist, was sie so ziehen. Ich meine, sie sieht mir ganz klar, sie hat die Pro-Card. Und sie hat das Potenzial zu Pro-Card, aber ich sage immer, das Potenzial ist das eine, du musst einfach liefern. Ich sage jedes Mal, einer, der eine Pro-Card hat, zum Thema selber kommen wir dann nochmal, muss einfach mehr leisten als alle anderen. Weil jeder, der der Pro-Qualifier kommt, ist auf einem höheren Niveau, also sagen wir 99,9%, ist auf einem höheren Niveau. Jeder kommt mit dem Ziel, die Karte zu holen. Ein paar haben das Ziel, sagen wir mal, was Sinn macht, und andere haben das Ziel einfach so, weil sie mittlerweile das Ziel wo jeder hat. Aber darum sage ich, du musst dich einfach können abheben von den anderen. Und dann habe ich Athleten zum Beispiel, die so ein bisschen gleichgestellt ist wie der, den du vorhin erwähnt hast, wo einfach das Gefühl hat, das kommt von selber. Man muss jetzt einfach so ein bisschen machen, so ein bisschen von sich hertraben und es passiert dann. Und dann, wenn es aber heisst, wir müssen jetzt anziehen, heisst es, oh nein, ich kann nicht, ich sterbe, ich habe zu wenig Energie und dies und das. Und dann sage ich, ja, aber du kannst nicht so viel Input geben, das Gefühl, es kommt so viel Output, das funktioniert einfach nicht. Aber es ist halt einfach, ja, du musst über eine gewisse Grenze können gehen, musst ready sein, die Grenze zu überschreiten, dass du einfach wirklich eine Prep kannst durchziehen. Es ist ja Prep nichts für dich. Und ja, sorry, Gab, du kannst dort weiterfahren, aber du wolltest weitermachen und zwar dort beim Thema, wieso willst du noch Prep machen oder wieso willst du den Leuten Prep empfehlen?
Also, es ist nochmal kurz, zusammen, was du gesagt hast. Das Stichwort ist sicher Social Media. Also, ja. Ich meine, wie viele Leute, wie viele Anfragen bekommst du, die direkt kommen mit dem Wettkampf? Jeder, der zwei, drei Monate im Gym ist, hat das Gefühl, er muss einen Wettkampf machen. Also, so scheint es mir zum Teil ein bisschen. Und wie gesagt, es ist absolut nicht etwas für jeden, auf Social Media, wenn du natürlich im Bodybuilding-Game bist, du siehst den ganzen Tag nur Bilder von Top-Olympians, alle total shredded und dein Hirn hat das Gefühl, es schaffen es alle, es machen es alle. Und ich bin ja nicht schwach, also mental, also ich bin, oder? Das heisst, wenn das alle schaffen, dann schaffe ich das so. Es ist nicht, aber hingegen ist es so, dass erst Social Media das Highlight Reel ist, dann noch von den besten Athleten. Oder wenn du mein Insta aufmachst, gut, momentan ist sehr viel Essen drauf, wegen der Prep, wegen dem Algorithmus. Aber es sind alles auch nur Leute mit irgendwie 4-5% Körperfett, die an der Weltspitze gehören. Und dann schaust du Spiegel und denkst, Bro, was machst du überhaupt? Oder? Und das ist halt so ein Ding, man ist den ganzen Tag nur mit dem konfrontiert auf Social Media und hat dann das Gefühl, alle machen es, dann kann ich das auch. Und es ist ein Problem zu sagen, du kannst es nicht, aber so wird es dann auch unterschätzt. Jetzt, wer sollte nicht preppen? Definitiv Leute, die in einer Essstörung sind oder kürzlich Essstörung hinter sich haben. Männer und Frauen, also sei das jetzt Binge-Eating, Bulimie, Magersucht, all die Sachen. Man sieht vor allem bei Kinoathletinnen häufig, dass es so ein bisschen wie Disguise ist, es ist von einer alten Essstörung, wie sie sagen, ah, jetzt bin ich Bikini-Athletin, das ist auch so die Excuse, dass sie öffentlich ihre Essstörung in dem Sinn ausleben. Und sind dann die Mühe haben, ihre Off-Season nachher wieder aufzugehen mit den Kalorien und sich von vorn zu verabschieden. Das sind dann auch die sofort ihre Off-Season wieder sagen, oh, können wir wieder Mini-Cut machen, obwohl sie einfach noch längstens nicht irgendwie, weißt, das Körperfett noch längst nicht hoch ist und sie erst wieder in den Punkt kommen, wo sie optimal performen im Training. Das ist sicher ein sehr, sehr grosser Punkt. Und wer sollte auch nicht preppen, jetzt abgesehen von dem mit der Essstörung, ist sicher, also es gibt mehrere Faktoren, die da müssen stimmen und das ist mir nicht bewusst. Finanziell muss es stimmen, ein Prep ist nicht billig. Enhanced sowieso nicht, aber auch natural, die ganze Wettkampfgebühren und so weiter. Man hat so das Gefühl, ein Prep ist sie weniger, da gebe ich weniger Geld aus für Essen. Das Ding ist halt das, im Aufbau kaufst du Reis und weißt du was, im Bulk und dir ist ziemlich egal, was es ist. Solange du nicht mal, also ziemlich egal, du isst es gesund und alles, aber du mental bist nicht so fokussiert auf das Essen, du isst es. In der Diät gibst du gerne mal mehr Geld aus für ein gutes Stück Fleisch. Du gibst gerne mal mehr Geld aus für etwas, was geschmacklich ein bisschen nicer ist. Oder? Also in der Diät kostet nicht das Essen trotzdem viel. Wie gesagt, eben die ganzen Supplements, Startgebühren und so weiter. Nachher natürlich allgemein Stressor mental. Du kannst nicht die ganze Zeit von Monat zu Monat leben. Immer ganz immer haarscharf dabei sein mit dem Geld und das ist auch ein Stress, den du hast, sobald irgendetwas nicht gut läuft, irgendetwas Privates passiert oder so, ist es ein Stress, der dich auch beeinträchtigt, der deinen Prep auch beeinträchtigt. Privat muss es natürlich auch stimmen, familiär, mit der Freundin, mit der Frau, also mit der Partnerin und Partner. Da muss man sicher zum einen den Support haben oder man muss sicher ein gewisses Verständnis muss man haben. Man muss auch selber sich gut kommunizieren können. Es dürfen dort nicht Stressoren vorhanden sein. Also es hat wirklich sehr viele verschiedene Faktoren auf den Tisch spielen. Da möchte ich auf einen Post hinweisen von Andrea, von gestern, glaube ich. Ja. Hat sie den gemacht, habe ich auch super gefunden, wo sie auch so eine Liste dazu geschrieben hat. Also die Andrea hat so sehr, sehr gut zusammengefasst, finde ich. Das wären so die Sachen, die wir jetzt gut in Sinn kommen. Und natürlich, wenn man muskulär nicht ready ist. Also wenn jemand kommt, eben drei Monate im Gym ist und noch nie ist muskulär und sagt, ich möchte gerne preppen, dann bist du also da so, ja, hey, wenn wir die jetzt in Grund- und Bodendiät haben, bist du nicht mehr essen am Schluss, weil der einfach die Metabolismus, du hast zu wenig Muskeln, der Metabolismus wird nicht da sein. Und der Look wird auch nicht der sein, wo du willst, wo du brauchst gewisse Muskelmasse. Das merkt man jetzt, wenn wir mehr Muskelmasse haben, du siehst auf dem gleichen K. Jemand mit viel Muskelmasse sieht auf 10% KFA absolut shredded aus und jemand mit wenig Muskelmasse sieht auf 10% KFA einigermaßen lean aus, oder? Also, das kommt dann auch wieder dazu. Also, du wirst dann auch nicht so aussehen, wie du dir das vorstellst, wenn du noch so eine Muskel hast. Ganz einfach.
Ja, gut, gut erzählt, genau. Ist halt, das Problem an Social Media ist halt ein bisschen, eben, es gibt ja da das bekannte Bild von dem Eisberg, oder? Und Social Media ist halt einfach quasi das Spitzli, wo man sieht, eben die fertige Arbeit, das Endresultat, dann eben am besten noch bestes Licht, Filter drüber, beste Pose und halt irgendwie vielleicht noch mit Wettkampftennen oder was auch immer. Aber eben, das ist halt irgendwie ein kleiner Prozentsatz von dem, was du jetzt alles erzählt hast, was halt dazugehört. Und ist halt krass, dass viele Leute jetzt vor allem so das Bodybuilding, ich meine, es wird sich niemand jetzt denken, der anfängt Fußball zu spielen, gerade in der ersten Liga mitspielen können. Da ist wie so, oder bei anderen Sportarten, du weißt, du brauchst viele, viele Jahre, du musst dich etappenweise hochkämpfen in die nächste höhere Liga, dass du dann irgendwann mal bei den Profis kannst mitspielen. Und beim Bodybuilding sieht es halt einfach so, weil es halt so ein bisschen, ja, es ist recht wieder am Kommen. Und es sieht halt eben, wenn du die Bilder siehst, denkst du, ja, das kann ich auch. Aber die vergessen teilweise, wie viele Jahre die Leute schon trainieren. Und auf wie viele Sachen, in Anführungszeichen, man verzichtet, um dort hinzukommen, oder? Und eben, das hast du eigentlich super beschrieben, das sind all die Punkte, also die ganze Background muss irgendwie gefestigt sein und auch wenn im Background alles gefestigt ist, können immer noch Sachen passieren, eben, keine Ahnung. Und dann musst du auch irgendwie im Kopf ready sein, eben, du bist letzte Nacht krank gewesen, um dann trotzdem irgendwie zu sagen, hey, komm mal, ich mach weiter, oder? Und das ist ja irgendwo mal der Punkt, das finde ich immer geil, so in der Prep, wo du so merkst, okay, jetzt geht es langsam ans Eingemachte. Das finde ich eben geil. Das gibt wie nochmal so einen Motivationsboost. Also wenn du weißt, jetzt wird es anstrengend, dann weißt du, okay, jetzt geht es drum. Jetzt kannst du wirklich Tag zu Tag siehst so ein bisschen den Progress. Das ist ja das Geile, wenn du dann irgendwann mal wirklich lean bist. Siehst du auch wirklich von Tag zu Tag so die kleinen Veränderungen. Und das motiviert dann auch ungemein. Ja. Aber die Leute vergessen einfach wirklich, wie viel das es braucht. Und logisch kann jetzt eine in der Bikini-Klasse, die gute Genetik hat, in 2-3 Jahren top vielleicht ein Profi werden bei der NPC, das ist möglich. Aber da gibt es halt viele andere Klassen, wo du halt wirklich Muskelmasse brauchst. Und das geht halt nicht von heute auf morgen, das braucht Jahre Zeit. Oder? Das wissen die alle und das vergessen viel.
das ist auch etwas mit deiner Klasse. Also das, aber bei Bikini ist das perfekte Beispiel. Bei Bikini, wenn du gute Genetik hast, gute Muskelbücher hast, dann kann es sehr schnell sein, dass der natural innerhalb von 2-3 Jahren genau. In NPC, je nachdem sogar noch eine Pro-Card bist oder eine Pro-Card gewinnst. Die Klasse mit den wenigsten Muskeln bei den Männern, wenn es für sich, da musst du zuerst mal, wie lange trainierst du im Schnitt, bis der Pro-Card anbietet, also bis du nachher Pro-Card bist, 10 Jahre, je nachdem, und fünf Jahre mindestens irgendwie auf Stoff, also du bist jetzt absoluter Outlier, oder du kannst sogar Netti holen, natürlich jetzt immer Outlier, so, natürlich kann man es gar nicht vergleichen, jetzt auch wieder da der Anton da, der Classic Physik Pro-Card Code, der Nationals, mit 19, also weißt du, das gibt es natürlich immer, aber das ist halt, ja, das ist definitiv nicht Mehrheit, und das ist halt, muss einem halt auch bewusst sein. Und vor allem bei den Ladies ist momentan halt so der Hype mit Wellness. Und da ist halt für einen auch nicht so klar, so, aber ich bin nicht Bikini, ich bin Wellness. Oder sie wollen Wellness. Und nachher ist für noch nicht klar, dass das nicht heisst, Wellness ist einfach vielleicht also nochmal 10 Jahre mehr Training als Bikini.
Ja, das Problem ist halt bei Wellness, die Frauen. Ich sehe sich halt in der Off-Season. Und sage mal, ein paar von denen haben vielleicht schon eine Kiste, wenn sie in der Off-Season sind. Aber denen ist nicht bewusst, dass die bis zu 10%, 12% Körperfett müssen abwerfen. Und da das Ganze sich einfach noch so extrem minimiert und einfach nur noch die Hälfte da ist. Und das vielleicht auch noch knapp für Bikini lenkt. Und das ist nicht so das, was ich aber nicht so sehe. Und ich sage halt, bist du wirklich bereit, das Opfer oder das zu geben? dass du in die Wellness kannst gehen oder halt in eine Figurenklasse. Wenn du musst, in der Off-Season aus deiner Komfortzone raus. Vor allem beim ersten, Aufbau, beim zweiten wahrscheinlich auch noch. Also du kannst nicht vorstellen, oder du kannst nicht das Gefühl haben, du kannst so lange aufbauen, wie, sagen wir jetzt mal, ein deutscher Vergleich wie eine Jennifer Zinnert. Du wirst keine Streifen haben im Aufbau. Oder wie eine Matos, du wirst es nicht so aussehen in der Off-Season. Und das ist halt so ein bisschen das, was die meistens vergessen. Und wie der Gabo sagt, es ist einfach ein Prozess, der so viele Jahre braucht. Und der Team hat das vorher so erklärt. Bodybuilding ist halt eine Sportart, die von den Leuten, die neu reinkommen oder die neu damit anfangen oder die nicht wirklich Ahnung haben, jetzt ein bisschen belächelt und immer das Gefühl, es ist schnell gemacht. Du nimmst da ein bisschen Stoff rein, trainierst ein bisschen und du siehst brutal aus. Aber wenn du mal wirklich dahinter bist, ist es, dass es ein Sport ist, der eigentlich noch viel mehr Aufwand braucht als jeder andere. Ich meine, ein Fußballer, oder sagen wir mal 80% der Profifußballer, die schauen nicht auf die Ernährung. Klar, die essen nicht, weiß nicht, was für Fastfood, aber die schauen jetzt nicht auf die Ernährung, wie wir es machen. Sagen wir mal, die Top 20 vor Welt, die besten Fußballer, die sind so clever, so weit, dass sie auch so im Fußball auf die Ernährung gehen. Also auch im Fußball ist die Ernährung wichtig für die Performance. Aber dort kommt man halt auch noch die sportliche Leistung dazu und im Fußball kannst du halt nicht faken. Denn dort kannst du nicht ein Match auf Instagram nachstellen und so tun, als wärst du der Beste gewesen. Der musst du halt liefern. Und das ist halt der Unterschied zum Bodybuilding. Im Bodybuilding hast du vielleicht fünfmal im Jahr, wenn es kommt, einen Wettkampf, wo du deine Form kannst springen. Und entweder nailsen, oder nailsen nicht. Und dann gibt es noch den Punkt, wo er kommt. Die Jury ist schlecht gewesen. Das hat nicht gepasst. Das hat nicht gepasst.
Politik.
Du bist einfach der... Genau, aber statt der Punkt zu sehen, ich bin nicht gut genug gewesen. Ich bin noch nicht an dem Punkt gewesen. Und ich bin im Kopf echt viel weiter gewesen, als mein Körper ist. Und die meisten heutzutage sehen das nicht ein. Und das ist noch ein Punkt, wo man sich dann muss fragen, bin ich wirklich schon ready für die nächste Prep? Und nicht nur mental, sondern körperlich, wie Gabo gesagt hat, ist schon ein grosser Faktor, sogar der grösste. Hast du die Muskeln, die du brauchst, für dort herzukommen, wo du willst? Sage, so der erste Prep oder der erste Wettkampf, das kannst du gerne mal machen. Mit einem soliden Aufbau von 3, 4, 5 Jahren Muskeltraining, so Bodybuilding, kannst du gerne mal auf die Bühne stehen. Aber meiner Meinung nach musst du dann nicht für eine Pro-Karte. Dann geht es mal darum zu schauen, wo du stehst, in welcher Klasse fit dich wirklich. Und macht es mir Spass. Habe ich Bock, eine Diät durchzuziehen? Habe ich Bock, mehr zu investieren? Und wenn du das mal erfolgreich hast, absolviert, kommt dann der Punkt, wo dann die Entscheidung kommt, wie viel will ich geben, woher will ich und wie weit bin ich bereit zu gehen mit allem drumherum, um meine Ziele zu erreichen.
Ja, und sicher mal das Thema Chemie. Ich denke mal, ist auch ein wichtiges Thema, oder? Ich denke mal, das ist eben auch so das Problem, die halt jetzt eben 2, 3 Monate trainiert haben. Und dann schon nach einem Stoffplan fragen, das ist halt eine Sache. Also das, logisch würde es beschleunigen, aber trainiere vielleicht mal, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Jahre, ohne irgendetwas zu nehmen. Lerne die Sportart, die du machst, erstmal kennen. Mach mal eine Diät einfach so fürs Fotoshooting oder eben für den Strand. Lerne deinen Körper überhaupt erstmal kennen. Bau dir überhaupt mal so die Grundmuskulatur auf, die es für die Sportart braucht, oder? Und dann auf dem Weg lernst du den Sport überhaupt kennen und merkst, ist das langfristig etwas für mich? Sehe ich mich da irgendwie in der Zukunft eben als Profi oder Olympia oder was weiß ich, bei der Weltmeisterschaft oder so? Ich meine, eben, das ist auch alles, das darf man definitiv nicht vergessen. Und wenn man im Idealfall macht, sogar vielleicht natural mal einen Wettkampf und schaust, wie fühlt sich ein Wettkampf an, ist das auch etwas? Weil schlussendlich eben, es ist ein Bühnensport. Und klar, Diäten, Training, Essen und so, das ist die eine Sache, aber du musst dann immer noch auf der Bühne stehen. Bei gewissen Klassen hast du noch eine Kür und das solltest du halt genau so abliefern, weil es geht schlussendlich wirklich nur darum, die Performance auf der Bühne. Denen ist scheißegal, ob du richtig isst, ob du all deine Sachen richtig machst. Du musst ein geiles Posing anlegen, weil schlussendlich kommen die Leute das anschauen, weil sie eine Show sehen wollen. Und wenn du halt dort stehst wie so ein Head-Up-Sack, zwar irgendwie noch gut aussiehst, ist ja, bringt dir das auch nichts, oder? Ja, ich meine, ihr kennt das auch, es gibt so viele Leute, die sehen vielleicht wirklich noch gut aus, aber die können sich nicht präsentieren. Und um das geht es halt schlussendlich, wenn du Bodybuilding machen willst, oder? Ja, und dann nach dieser Zeit kannst du mal sagen, okay, ich schaue mir das Thema mal mit der Chemie an, tust dich vielleicht im Vornherein schon mal ein bisschen darüber informieren, um was es da überhaupt geht. Wie eben sagen, okay, ich habe jetzt 3 Monate trainiert, jetzt fangen wir mit Trennen an, machen wir da auf TikTok so eine Challenge mit. Und dann kann ich Challenge an.
Ja. Können wir trennen. Ja. Ja.
Ja. Was ich finde, dass man hat auch nicht vergessen bei dieser ganzen Thematik, ist, dass Bodybuilding in dem Rahmen, wie wir es betreiben, ist sehr ein privilegierter Sport. Das heisst, wir haben ja alle Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Eben, wie gesagt, vom guten Essen, wir können einfach in den Supermarkt oder uns sogar heil abstellen. wir haben super Gyms hier in der Schweiz. Wir sind wirklich hier wirklich gut ausgestattet. Und eben, wenn man finanziell das Format, dann hat man wirklich alle Möglichkeiten. Und ich finde dann immer schade, so, ich glaube, jeder ist an dem Punkt mal gesehen, der Prep, oder wo er Prep gemacht hat, wo man so das Selbstmitleid kommt, dass ja, mir geht so schlecht und er wird sich beschwert und ja, ich bin so ein Armer, bla bla bla. Klar, jeder hat mal so ein Low in der Prep, aber ich merke dann immer so ein bisschen, da geht dann wirklich eigentlich der Gedanke ums Bodybuilding fast wirklich verloren. Es zwingt dich niemand, den Weg zu machen. Uns muss man nicht zwingen, ins Gym zu gehen und uns so zu ernähren, wie wir uns ernähren, unser Cardio zu machen. Wir machen das, weil wir daraus einfach auch Freude können gewinnen können. Und ich weiß nicht, wie ihr das gesagt habt. Hat er mit vielen Athleten zu tun, ja, wo er wirklich so ein bisschen die Opferrollen reinfallen, wo er sagen, ja, eben. Und wenn man muss sagen, Leute, die machen das alles freiwillig.
Also viel ist vielleicht übertrieben, aber es gibt schon vereinzelte Athleten und eben auch Athleten, die eigentlich höhere Ziele haben. Und dann sage ich, ja, das Ziel passt nicht mit der Investition rein und nicht mit dem Mindset. Mhm. Aber es ist noch ein anderer Punkt, was so lustig gefunden habe, wenn ich einfach noch schnell mit anspreche, und zwar das mit den Gyms in der Schweiz. Und ich glaube, das sind wir uns alle einig, mehr in der Schweiz. Wir sind mit Dubai ausschließen und so. Und Amerika, in Europa sind die besten Gyms in der Schweiz. Und trotzdem ist Bodybuilding in der Schweiz eigentlich noch lächerlich. Wir haben erstmal gesehen, was die Nachbarländer für Möglichkeiten haben, wie die Athleten gefördert werden, wie die dort den Sport ausleben können. Ich meine, wir in der Schweiz sind im Bodybuilding immer noch Minderheiten. Wir sind immer noch die Ausgestoßenen. Wir sind immer noch ein Sport, wo nicht gerne gesehen ist. Und das ist eigentlich schon noch krass, wenn man dann so denkt, wenn man dann so die Gyms anschaut und denkt, hey, die Schweiz wird ein super Post. Und die Gyms sind next level. Ja. Wir haben so viele gute Gyms. Aber dann, wenn du mit den Gyms gehst, kann man dann einfach so regeln, dass du denkst, hey, also, wo bin ich jetzt hier? Bin ich hier im Active Fitness, wo ich nicht darf machen, was ich machen soll? Ja, das ist noch so etwas, was mir auch immer wieder in den Kopf geht, wo ich auch immer denke, man könnte auch in der Schweiz Prep so leichter, wenn man einfach noch ein bisschen mehr würde in Sport investieren. Ich meine, sag jetzt mal, wenn man nicht ein Ernst-Athleten will investieren, okay, schön und gut. Aber ich meine, wir haben viele Natural-Athleten, die Gas geben. Und wenn man halt den Sport dort unterstützt und einfach allgemein Kraftsport, wenn es ein Sport wie jeder andere auch, man investiert extrem viel Zeit und schlussendlich ist man bei 100% für sich allein verantwortlich. Man hat für Knien irgendwie ein Backup. Und das ist ein bisschen das, was ein bisschen schade ist.
Hat alles noch ein bisschen, es wird halt assoziiert, auch wenn du jetzt einen guten Naturalathlet siehst, wo ich sehe aktuell oder in den letzten Jahren immer wieder krasser aus. Und dort Strich zu ziehen zwischen, ja, ist der enhanced und natural, kann viele Leute gar nicht machen. Und dort weiss ich, kann viele Leute gar nicht damit assoziieren. Also kann ich mir noch vorstellen.
Aber es spielt eigentlich im Großen und Ganzen keine Rolle, ob wir jetzt
natural eigentlich nicht. Nein.
Das ist einfach mal so ein Vergleich sein, wo die Leute vielleicht besser dahin können stehen. Aber ich meine, wie viele Sportler im anderen Sport sind top? Ich meine, jetzt haben wir gerade einen Weltskandal gehabt mit einem Fußballer, der Weltfußballer ist. Also der Paul Pogba, ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt. Gehört zu den Besten, wirklich zu den Besten. Und der ist jetzt 6 Jahre gespielt, wo er getobt hat. Also bei ihm Test im Ruhe gefunden worden, wenn man schon Fußball. Test? Testen, ja. Ja, voll. Und wie gesagt, wenn es einer macht, dann machen es andere ja, dann wahrscheinlich ein bisschen cleverer. Und ja. Ihn hat es jetzt rausgepickt, 6 Jahre Spielsperre, also kann nicht für die Nazi auflaufen, kann nicht für das Team auflaufen, seine Karriere ist wahrscheinlich durch. Aber der hat Millionen, Milliarden verdient.
Ja, ja, das ist natürlich viel mehr Geld im ganzen Spiel, natürlich mit den Sponsoren, die so viel Geld können reinstecken können, wie wieder das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache können rausziehen. Was im Bodybuilding halt schwierig ist, bis unmöglich, weil wir halt eine Nischensportart sind, aber ich sehe den Vergleich durchaus, ja.
Aber man muss
klar, schon sagen, ja, sorry, machen wir.
Man muss schon sagen, dass jetzt mit, also von Deutschland jetzt, halt mit dem ganzen Hype, mit dem Urs und so weiter, dass da sicher auch recht etwas überschwappt jetzt hier in die Schweiz, finde ich jetzt mit dem Bodybuilding-Hype. Also das habe ich persönlich jetzt zum Beispiel schon auch extrem gemerkt, dass dort auch jetzt hier langsam anzieht. Aber es ist definitiv so, dass die Schweiz hat schon vor ein paar Jahren, und jetzt immer noch, aber vor Spanien ist es wirklich extrem, dass es einfach wirklich die nette Szene im Regieren ist, was ich auch absolut geil finde. Ich finde es krank, was die Boys an Tag legen, kenne ich auch viel von ihnen. Und Shape, was sie herbringen und alles, und ich finde das extrem. Es ist einfach spannend, so jetzt die Entwicklung zu sehen, dass es halt jetzt wirklich einfach wieder mal einen Jungen hat gebraucht, der so reist der Weltspitze in so kurzer Zeit, dass der Sport wieder so ein bisschen vorantreibt und du wieder mehr Geld oder mit größeren Sponsoren und so da ist.
Yes, yes. Nein, aber gut. Nochmal kurz zusammengefasst, was so eine Prep mit sich bringt. Also, wie der Gabo gut hat gesagt, ihr müsst das richtige Umfeld haben, das euch unterstützt. Ihr müsst die richtigen Finanzen haben, wo ihr nicht immer wirklich müsst kratzen müsst, dass es reicht. Und wenn ihr immer im Hinterkopf müsst haben, reicht es, was kann ich kaufen, was muss ich verzichten, dann ist eine Prep schon durch das gefährdet, weil einfach mental noch mehr auf dir lastet. Zudem hast du die Kapazität in deinem Alltag, kommst du zu einer Regeneration, hast du die Flexibilität für all die Trainingseinheiten reinzubekommen. Und die letzte und wichtigste Frage, willst du das so wirklich? Also machst du es für dich oder machst du es für die Leute draußen etwas beweisen? Wenn du es für die Leute draußen machst, wird irgendwann in Prep der Punkt kommen, wo du einbrichst, wo du sagst, hey, es ist mir im Fall nicht wert. Und dann hast du es aber nie für dich gemacht. Und dann kannst du halt aber auch sagen, ich hätte mir die vorherigen Wochen können sparen können, und dann hast du dann keinen Spass gehabt. Genau. Und dann zum nächsten Thema, das ich noch gerne hätte angesprochen, weil ich mit der Prep Diät, ist Diät, also Diät an sich, Diätarten. Und was dir sinnvoll gesehen oder welche Diätart das für euch am meisten Sinn macht. Vor allem in der Wettkampfvorbereitung.
Ketogen, ganz klar.
Paleo.
Ja. Nein, aber es gibt ja Leute, die, also es gibt immer noch Leute, die sich Keto und sogar Paleo auf Wettkampf vorbereiten. Das geht so. Also wie gesagt, scheint ja irgendwie auch zu funktionieren. Also ich weiß nicht wie, ich bin mir nicht sicher, ob ich es 100% durchziehe, aber
gut.
Ich glaube.
Technisch ist es nicht optimal, aber in Bühne Shape wird es schon kommen.
Also schlussendlich ist das Defizit, das entscheidend ist. Aber ja. Es geht ja in der Diät darum, das Ganze so nachhaltig und angenehm wie möglich zu gestalten für einen Athleten und für den Körper. Und wir müssen uns alle einig, irgendwann in der Diät kommt der Punkt, vor allem in der Wettkampfdiät, in der normalen Diät eher weniger, kommt der Punkt, wo der Körper die Linie überschreitet, vom Gesund ins Ungesund. Und dann geht es halt darum, dass wir den Körper eigentlich so gut wie möglich versuchen zu managen, dass wir das Ungesunde gesund halten können. Also so widersprüchlich, wie es klingt. Das ist jetzt das Ziel von der Wettkampfdiät. Und darum ist so ein bisschen meine Frage bei euch, was seht ihr da aus am sinnvollsten, was ist so eure Vorgehensweise oder wie habt ihr es selber bis jetzt gemacht?
Wim? Würdest du es gerade nachfragen?
Hey, Janu? Wenn Janu mal das Wort, ergreift, das gibt es selten darum.
Das gibt es selten.
Go for it.
Also, die Art natürlich, wie ja, du weißt, ist immer sehr individuell. und typabhängig. Was man beim Bodybuilding oder bei einer Wettkampfdiät nicht vergessen darf, ist schlussendlich, gibt man am Körper immer zu wenig eigentlich für das, was man im Gym leisten muss. Das heisst, man ist immer in einem Defizit, aber muss gleich über eine Dauer von, sagen wir, 14 bis 22 Wochen, je nachdem, wie lange eine Diät geht, muss man immer noch im Gym seine Performance hoch behalten, sondern dass man so viel Muskulatur wie möglich halten kann. Dass man dann auch mit einer guten Muskelmasse auf der Bühne steht. Und dort finde ich, ist es immer sehr, sehr wichtig zu managen, okay, wie stark wird man das Defizit natürlich ansetzen, wie viel Fett hat man zu verlieren. Das heisst, wenn man jetzt 15 Kilo Fett muss verlieren, dass man dann sein Defizit dementsprechend anpassen ab dem Punkt, wo man Prep startet. Und dann dementsprechend sicherlich schaut, dass man am Anfang eben relativ kleine Schritte macht und den Körper einfach immer wieder ein bisschen oben runterzieht, sodass man immer die Rate of Loss kann einhalten kann, die man sich vorgenommen hat.
Aber das Transport-Train, sorry, wenn ich dich schnell unterbreche, aber ich weiß, es gibt ein interessantes Thema, was du gesagt hast. Und zwar, du hast am Anfang von Prep schon das Gewicht, das du verlieren
willst. Genau.
Und du hast jetzt von Zeitspanne geredet und sagst, wenn du jetzt 15 Kilo willst verlieren in 22 bis 14 Wochen.
Genau.
Und du sagst, du willst ein Rate of Loss haben von einer gewissen Menge. Hast du da nicht das Gefühl, dass 15 Kilo zu verlieren in dieser Zeit fast die knappe Kiste ist für einen Anfangsathlet?
Das ist jetzt einfach nur eine Zahl gewesen, die ich rausgeworfen habe. Okay. Also ist einfach nur so, dass man... Nein, natürlich 15 Kilo Fett ist nochmal etwas anderes als 15 Kilo Gewicht verlieren. Weil wenn 15 Kilo Fett muss loswerden, kann man da sicherlich auch nochmal 10 Kilo Wasser, Glykogen.
Jetzt einfach mal reinwerfen, dass ich den Zuhörer denkt, hey, die haben gesagt, in 14, 15 Wochen 15 Kilo Fett verlieren ist kein Problem. Wenn es mein Coach nicht schafft, ist das scheiße. Also nochmal
das. Klar nicht. Das ist nur eine Zahl, die ich jetzt hier rumgeworfen habe, weil so 15 Kilo. Einfach so ein Mittelwert. Das kann ja mit 10 Kilo funktionieren. Eben viel kommt natürlich mehr auch Wasser und Glykogen dazu, wo man noch verliert. Jetzt muss ich schnell überlegen, wo bin ich gesehen. alles gut. Wir hätten ja einfach die Kalorienzahl, wo man dann, oder respektive schaut, dass man im Training immer noch an seine optimale Performance bringen. Und dort finde ich persönlich, habe ich immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit meinen Athleten oder auch selber mit einem Carb-Cycling, dass man zum Beispiel an Tagen, wo man Legs trainiert, dass man dort Carbs eher ein bisschen höher oder sagen wir an den Tagen, wo die Intensität oder das Training intensiver ist, höher ist, dass man dort ein bisschen higher days fährt, nicht dass man vielleicht bei anderen Tagen mit medium oder lower days die Carbs zu ansetzen. Das ist eigentlich etwas, was bei mir immer sehr, sehr gut funktioniert hat. Und das muss man natürlich dann halt immer wieder gegen ab und anpassen, sehr wahrscheinlich, damit man halt immer kontinuierlichen Fortschritt erzielen
kann. Gut, gut. Und nur eine Frage, du warst beim Carb Cycling und ich glaube, das wird es bei allen rauslaufen hier, wo wir alles ein bisschen die Variante wählen, weil die mit dem Velo ein bisschen die ist, die am meisten erwiesen ist und da viele Studien darüber gibt. Wie viel Unterschied machst du bei einem Trainingstag und einem Nicht-Trainingstag? Plus, minus. Ja, sie denken, die wird nicht aufzahlen. Das ist jetzt einfach
alles
mal
gut. Alles gut. Das tue ich dann eigentlich immer so ein bisschen festmachen. Wie viel Carbs habe ich Pre-Workout? Wie viel habe ich vielleicht am Anfang von der Prep noch Intra-Workout in Form von zum Beispiel Cluster Dextrin? Und dann noch das Post-Workout. Sagen wir, ich habe jetzt Pre-Workout seine 80 Gramm Carbs, Intra-Workout noch seine 20 Gramm Carbs. Also das ist der Anfang von der Diät.
Also ich lache nicht wegen deiner Zahlen, ich lache aus dem Grund, weil Gabo hat schnell den Wape in die Runde geworfen. So by the way. Und ich habe meinen gegriffen und dann kommt der Tim mit Sim. Es ist absolut geinfluenced.
Das ist der einzige, der bei uns sucht.
Nein, gut, sorry.
Genau, alles gut. Nein, sagen wir gesagt, wenn man Pre-Workout und wir sind 80 Gramm Carbs, was jetzt ungefähr 100 Gramm Rice Pudding zum Beispiel würde entsprechen. Intra-Workout mit 20 Gramm Cluster Dextrin und Post-Workout nochmal mit 100 Gramm Rice Pudding, was nochmal 80 Gramm Carbs wäre. Das heisst, dort wären wir dann bei 180 Gramm Carbs, wo jetzt an einem trainingsfreien Tag zum Beispiel wird wegfallen automatisch, wenn man die Peri-Workout-Nutrition hat, dann nicht hat. Und dann würde ich dann in den meisten Fällen einfach ein Meal, also die drei Meals, tun wir es normales Meal ersetzen, wie zum Beispiel Meal 2, wenn das ist Chicken-Rice-Mahlzeit ist mit Gemüse, dass ich dort nochmal meine 80 Gramm Carbs habe, was dann einen Unterschied von 100 Gramm wird ausmachen. Jetzt in Theorie. Das wäre jetzt etwas,
das so, wo für eine Sekunde so plus, minus über den Daumen Match, das macht also je nachdem, wie schwer das der Athlet ist und ob es ein Bro oder ein Mann ist, ist schon das, was man sagt, zwischen 50 und 100 Gramm Carbs Unterschied, genau.
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 Ja, nein, sonst hast du natürlich eben die drei Makronährstoffe. Eben, es gibt ja viele Ernährungsformen, eben Low Carb, High Fat, egal was. Aber ich sage, prinzipiell hat sich schon etabliert, dass man quasi so eine gewisse Menge Fett ansetzt bei jeder Person. Also, ja, denke mal, bei Frauen ein bisschen mehr, Männern ein bisschen weniger, dass einfach die ganzen Hormone geschmeidig laufen. Das Fett kann man eigentlich straight mehr oder weniger immer gleich behalten, an denen tut man nichts groß verändern. Gleiche bei den Proteinen, tendenziell, die kann man auch mal so festsetzen. Eben, das ist auch so ein bisschen individuell, denke ich jetzt mal, wie viel Protein gebe ich jemandem, oder wie viel Muskeln hast, Frau, Mann. Dort wird aber auch prinzipiell auch nicht groß etwas verändert und dann hast du halt einfach die Carbs, mit denen kannst du halt spielen, oder? Eben Protein, Aminosäuren, so repariert das ganze System, die Regeneration und so weiter. Und dann, also so rough gesagt halt, und Carbs sind halt einfach so die Energie, wo man zieht. Logisch, ziehst du aus den anderen Quellen auch Energie, aber da kannst du dann halt einfach je nach Ziel halt Carbs anpassen, oder? Und eben, wie ich vorher gesagt habe, macht es halt dann Sinn, eben, wenn ich trainiere, dass ich halt meine Peri-Nutrition halt am Point habe, oder? Und dementsprechend ein bisschen mehr Zucker, also einfach mehr Carbs im System haben. Und wenn du halt Rest-Day hast, brauchst du jetzt nicht mehr Carbs, dann lass die prinzipiell weg. Vielleicht kannst du dort ein bisschen mehr Protein abbauen oder das Fett einen Ticken höher machen. Aber normalerweise hat sich das schon so etabliert und da fahren die meisten eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und das ist auch unkompliziert. So. Ja.
Also, als du gesagt hast, du würdest Fett und Protein grundsätzlich gleich lassen. Also bin ich auch der Meinung. Aber wenn jetzt an den Punkt kommt, wo ein Athlet wirklich muss crunchen, in Crunch-Time kommen. Ja, würdest du dann Fett wirklich konstant gleich lassen, oder sagst du, hey, dann musst du das Fett dran glauben?
Hey du, es kommt ganz drauf an. Also ich denke mal, beim Naturalen würde ich das Fett halt schon irgendwie drin lassen, weil ja, es ist halt einfach hormontechnisch nochmal etwas anderes. Ich sage jetzt mal, wenn es wirklich so die letzten 2-3 Wochen merkst, es geht sonst nicht mehr auf, ich muss jetzt, keine Ahnung, von deinen 70 Gramm Fett musst du halt nochmal die Hälfte streichen oder wir gehen auf 20 Gramm Fett, aber wenn es halt muss sein und du bist enhanced, funktioniert das gut. Musst halt einfach durch, so, gehört dazu. Aber prinzipiell schaut man natürlich am Anfang schon, dass man genug Zeit hat in der Diät oder dass man tendenziell eine Woche, zwei vorher schon so ready ist, dass man so schon ein bisschen spielen kann mit den Carbs und so. Und ja, wenn es halt knapp ist, dann musst du halt leiden, oder? Dann fliegt halt auch Protein würde ich definitiv lassen, aber dann kannst du halt einfach das Fett runter und den Carbs auf radikal wirklich runter. Teilweise finde ich den Zero Carb und fast kein Fett und dann schaffst du einfach nur noch mit Protein, wenn es muss sein, oder? Ja. Aber ja, das wäre natürlich nicht das Ziel. Ja.
Nein, das ist halt wirklich so ein bisschen Worst Case. Gabo, lange schnell außen vor, auf den komme ich dann noch mal ein, dort wird es interessant. Aber es ist wirklich so, wie gesagt, grundsätzlich Fett und Protein würde ich unverändert lassen, würde am Anfang wirklich Protein so rechnen und Fett so rechnen, dass es eigentlich konstant kann schalten. Bei Frau wäre ich so bei 2 Gramm auf 1 Kilo Körpergewicht, bei Mann 3 und bei Fett bin ich beim Mann so bei 0,4, 0,5, also eher low, dafür mit den Carbs viel höher. Bei den Frauen gehe ich da auch ein bisschen höher. Also dort tun ja je nach Muskulatur und je nach Ausgangslage ein bisschen variieren. Jetzt habe ich jetzt ein bisschen den Faden verloren. Weil ich schon bei Gabo im Thema bin und zwar aus dem Grund, wo Gabo jetzt eigentlich ja aus dem Carb-Cycling kommt und ob es daher Carb-Cycling hat und jetzt in Crunch-Time ist aus ihrer Diät und Gabo ist einer von den wenigen Körper, wo auch ein bisschen anders reagiert auf Carbs. Und darum hast du ja jetzt in dieser Prep jetzt auf die Endphase mit dem Kellen besprochen, dass du da eine andere Vorgehensweise nehmen. Und da ist halt auch wieder deine Erfahrung dazugekommen, als Athlet und als Coach, wo du selber auch merkst, hey, irgendetwas passt nicht, wir müssen da etwas ändern. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, Kommunikation vom Athlet zum Coach. Also, wenn der Athlet nicht vollständig kommuniziert, kann der Coach schon nicht machen. Wie gesagt, wir können nur mit dem arbeiten, oder der Coach kann nur mit dem arbeiten, wo der Athlet auch mitteilt. Ich meine, heutzutage hast du bei den Check-ins immer, ja, dies und das, alles gut, passt. Heutzutage hat man nicht mehr wirklich Bock auf ein Check-in, irgendwie. Man nimmt schon Zeit nicht so gerne. Und ich mache schnell fix einen Coach und dann wird er schon wissen, was machen. Und dann mache ich nachher und fragst, wo Zahlen und Daten irgendwie keinen Sinn geben für dich. Dann kommen sie nachher hingeführt mit, das stimmt nicht, für den Dorf laufen, der Schlaf passt nicht, der Training laufen. Und dann musst du den Tetris-Würfel selber zusammenbasteln und sagen, ja, ich sehe die anderen richtig gekommen. Darum, genau, Info an die Athleten, kommunizieren klar mit dem Coach. Es muss nicht immer alles gut laufen, kann ich wirklich mal sagen, wenn etwas nicht läuft, aber dann findet man eine Lösung und nicht einfach weiterlaufen und nach 5 Wochen dann mal sagen, das wäre dann schon nicht gut gewesen. Ja, dann 5 Wochen verspielt oder tut da eine Schubstelle, wo die falsche wäre, wo man das Gefühl hat, es kann nur das sein, dabei wäre es etwas anderes gewesen. Darum, Communication ist der Schlüssel. Und da kommt eben die Art von Gabriel dazu und dann kannst du selbst erzählen, was bei dir jetzt gerade abgeht und wie deine Diät jetzt gerade aussieht und dann kannst du gerne noch hinzufügen, wie du grundsätzlich eine Diät gestalten
Also wie Diät gestalten, da habe ich dir das meiste schon gesagt, bin ich auf eure Meinung. Ich persönlich, je nachdem, tut Fats manchmal am Rest-Day auch ein bisschen erhöhen, dass wir das rein fürs Wohlbefinden vom Athlet, dass man ein bisschen mehr Sättigung hat dort. Zum Verdauung verlangsamen, da bin ich auch ein Fan davon, weil es natürlich die Gesamtkalorienzahl zulässt. Und wenn ich jetzt mit Prep eigentlich meistens mit Mealplan mit meinen Leuten, dann mache ich so wie der Janu gesagt. Wenn ich jetzt Leute habe, die mit Makros arbeiten, oder zum Beispiel im Aufbau, das ist meistens auch einfach so der Peri-Workout-Carbs, wo ich cutte natürlich, also wo dann einfach recht gleichmäßig geteilt sind im Rest-Day und dann die Carbs einfach durch. Das sind halt vielleicht so, je nachdem, wenn jetzt jemand in der Diät ist, sind es vielleicht 400-500 Kalorien Unterschied, auch so im Schnitt von Training, so Rest-Days. Manchmal vielleicht auch weniger, es kommt immer ganz drauf an. Aber jetzt zu mir. Wir haben bis jetzt wirklich eigentlich High-Carb, Low-Fat diätet, auch mit Carb-Cycling, Training-Day, Non-Training-Days. Ich bin etwa am Schluss, also bis vor letzte Woche bin ich noch auf 900 Kalorien Trainingstag und 2000 Kalorien Rest-Days gewesen. Mit etwa 45 bis 50 Gramm Fett, 250 Gramm Protein und Carbs. Oh, Diet Brain. Carbs, der Rest. Das sind, glaube ich, 400 Trainingstag. Dort um also 390 Trainingstag oder so. Und ich bin auch krank geworden. Und wir haben auch immer wieder High Days eingebaut. Aber mir ist das Ding, ich bin extrem, je leaner ich werde, desto empfindlicher bin ich auf Kohlenhydrate und auf Elektrolythaushalt. Also ich bin jetzt überhaupt nicht einfach. Ich bin sehr, sehr, mein Körper ist sehr, sehr inconsistent, aber das habe ich schon in den letzten Preps eigentlich immer gehabt. Und das nicht, wo irgendwie gross irgendwie auf Plan gegessen oder irgendetwas, ja, noch einen Ernährungsplan gegessen. Aber ich habe nie so den Herd wirklich trockenen Look gehabt, einfach so. Erst schnell für das Peaken, wenn wir wirklich alles perfekt manipuliert haben. Also ich bin nie einer gewesen, der wirklich consistent am Morgen verwacht ist, schon in den vorherigen Preps nicht. Und jeden Morgen wirklich perfekt, schön trocken, super. Das heißt ja immer, ich habe gesehen, bei vielen Athleten von mir, oder bei den Athleten von mir, so das Gleiche. Es hat einfach Leute, die haben dort, also muss man ein paar Sachen ein bisschen besser unter Kontrolle haben, eben Elektrolythaushalt, Salz und so weiter, all diese Sachen. Und ich weiß auch von den letzten Preps, dass ich halt mit wenig Carbs eigentlich immer am besten ausgesehen. Darum haben wir für die letzten Wettkämpfe auch, so geladen, dass wir eine Frontload gemacht haben, dass wir Anfangswoche geladen über 2 bis 3 Tage. Mit nicht mal so viel Carbs, so 500-600 Gramm Carbs am Tag. Und mit denen bin ich schon leicht gespielt, also schon ein bisschen zu viel gewesen. Und nachher haben wir mich für ein, zwei Tage auf Zero Carb abgepult wieder vor dem Wettkampf. Und dann bin ich ohne Carbs auf Bühne, am zweiten oder dritten Tag ohne Kohlenhydrate. Und das war für mich eigentlich perfekt gewesen, weil dann hatte ich die Fullness von den Carb-Tagen, die ich anfangs Woche hatte. Aber das subkutane Wasser hatte ich nicht mehr, gehabt, wo ich nach der Einnahme der Kohlenhydrate hatte. Es ist natürlich frustrierend, wenn dann mit den Leuten an der Wettkampfreise ist, alle ihre Reiswaffeln wie ein Tätsch und du bist auf Zero Carbs, so deine Carbs schon anfangs Woche. Aber ich wusste, dass es für mich richtig Approach ist. Und das ist ein Approach, den ich mit vielen Athleten selber fahre, wo es auch relativ safe ist, wenn ich merke, dass jemand recht schnell so einen Film drüber hat mit Carbs. Ist halt relativ safe, wo man dann immer noch, wenn man etwas zu flach wäre im Wettkampf, kann man immer noch am Tag vorher oder am Wettkampftag ein bisschen Carbs nachgeben und so, so ein bisschen als Top-Off. Genau, wenn es nötig ist. Und rein für mich, ich habe es jetzt wirklich definitiv mental gebraucht, dass wir mich nochmal runterpullen. Ich war krank gewesen. Mein Körper hat recht gestreikt, nachdem ich krank war, wirklich. Und auch mental bin ich mega fest gefahren gewesen. Auch jetzt ist es nicht einfach. Es ist immer so, ein Tag so, ein Tag so. Weil halt die Form eben momentan rechts auf dem Schrank ist. Und jetzt sind wir wirklich alles im Track. Also normalerweise track ich Salz und so erst nachher im Wettkampf. Aber jetzt haben wir gesagt, dass wir tracken jetzt schon alles von A bis Z, wie viel Wasser, wie viel Salz und so weiter. Dass ich dort momentan wirklich von Tag zu Tag weiss, hey, es ist alles ein Check. Peace of mind. Dass wir wissen, was die Condition ist und ich nicht irgendwie 10 Tage alt immer das Gefühl haben, oh mein Gott, und dann einfach hoffen, dass wir auf einen Wettkampf haben, dass ich dann die Shape habe, die ich will. Also es geht, ist wirklich mehr jetzt mental jetzt in meinem Fall. Darum haben wir jetzt entschieden, dass wir eigentlich auf Fettload gehen, also das heißt ein bisschen auf 100 Gramm Fett am Tag, 50 bis 100 Gramm Kohlenhydrat, je nachdem ob Trainings- oder Non-Training-Day. Und Protein ist immer noch haben wir jetzt erhöht auf 275. Mhm. Und was ich jetzt persönlich gemerkt habe, ist dann vom Oberfinden her geht es mir besser, weil ich weniger so die Insulinspikes habe, also weniger Blutzuckerschwankungen, das heisst, ich habe weniger Cravings, auch weniger Hunger. Fett sättigen mich verlängern, also weniger, so zwischen den Meals habe ich weniger Hunger und das tut mir sehr gut. Die Trainingsleistung läuft sehr gut jetzt im Moment noch. Es ist natürlich auch erst etwa 5 Tage, wo ich es mache. Trainingsleistung läuft sehr, sehr gut, auch wenn ich natürlich flächer bin und die Pumpe so ein bisschen zu wünschen bin gelassen. Die Zahlen bleiben gleich. Dort haben wir PD-technisch auch ein bisschen nachgekauft. Also jetzt zum Beispiel das Oxandrolon drin, Pre-Workout, 25 Milligramm, wo natürlich so ein bisschen der Push gibt. Absolut, das merke ich definitiv. Aber ja, jetzt geht es mir wirklich darum, dass wir den Look finden vor dem Wettkampf, dass ich mich einfach mental nicht zu fest stressen, weil ich halt wirklich, seit ich krank war, dann mental so ein Struggle war, dass ich wieder das Gefühl hatte, oh mein Gott, jetzt, wir schaffen es nicht, wir bringen die Form nicht her. Und wenn natürlich der Kopf nicht im Spiel ist, dann wirkt sich das absolut auf den Körper und auf den Look aus. Und das ist jetzt das Wichtigste, dass wir, dass wir das so herbringen. Und die Kalorien, mit dem sind noch gedroppt. Wir sind jetzt von 2,7, 2,9 sind wir jetzt auf 2,3 runter. Das heisst, es ist schon ein gut aggressiver Drop, aber für den Kopf ist es definitiv eine gute Sache, wo ich so wie das Gefühl habe, ich muss jetzt nochmal Gas genommen alles rausholen, weil wenn ich jetzt so etwas weitergemacht hätte, die Shape vielleicht schon da gewesen, aber einfach vom Kopf her hatte ich das Gefühl, hey, ich muss jetzt nochmal pushen. Und der Callum war schweifverstanden, also es war jetzt nicht nur so, dass es in meinem Kopf war, sondern der Callum hat mir auch gesagt, okay, weißt du, wir geben jetzt nochmal Gas und wenn wir dann rechtzeitig in Shape sind für den Regional, können wir auch schauen, ob wir dann wieder aufhören mit den Kalorien oder was wir dann machen.
Schön gesagt, ja. Da wäre halt wirklich nochmal die Frage an all die 3 Monate im Training sind, wollen die das wirklich machen? Weil eben, ich meine, du machst die Sachen auch schon ein paar Jahre, schon deine erste Wettkampfsaison. Und das zeigt ja wieder mal, man wird halt von Jahr zu Jahr besser. Man lernt seinen Körper von Jahr zu Jahr besser kennen. Jetzt weisst, was für Stellschrauben kannst verändern, dass es besser geht, dass du besser an dein Ziel herankommst. Und das hast du einfach nicht, wenn du ein halbes Jahr etwas machst. Du hast null Erfahrungswert. Und dann willst du aussehen wie einen irgendwie auf Instagram, keine Ahnung. Ja. Hadi Chopin oder so und sagst, das ist easy, ja. Ich mach das. Ja. Nein, aber eben, das zeigt einfach wieder mal, wie viele Jahre und wie viel Experience und wie viel mal man muss scheitern, dass man merkt, wie es besser geht, weil anders funktioniert es nicht. Wenn du es nicht immer wieder probierst, wirst du nie merken, was du musst verändern, um noch besser ans Ziel zu kommen. Oder? Und das macht ja auch das Schöne. Macht das Schöne daraus. Weil je besser du dich kennst, desto weniger Fehler wirst du das nächste Mal machen. Logisch, es geht immer wieder, jede Prep ist ein bisschen anders, das ist schon so. Aber so ein bisschen die Baseline wirst du einfach immer besser kennenlernen. Wie gar nicht Diätri, was sind so Faktoren, die jedes Mal ein Problem sind. Und das weißt du halt erst, wenn du das ein paar Mal gemacht hast. Vorher nicht. Das funktioniert halt nicht. Und wir sind alle so individuell. Von dem her, ja. Es ist nicht ganz so einfach.
Ja. Yes. Yes. Nein, aber lustig, wir sind immer wieder an dem Punkt, was das Essen anbelangt, was auch immer wieder lustig ist. Wenn man weiß noch, wann ich angefangen habe mit Bodybuilding, es klingt so, als wäre ich weiß nicht, wie alt schon, aber dann, als ich angefangen habe, war Bodybuilding noch nicht so populär wie jetzt, also in der Schweiz nicht. Und dann hat man noch ganz anders diätet, also der Oldschool. Und ich weiß noch, dann ist für mich High Carbs, dann so 300 Gramm Carbs am Tag. Also das war für mich High Carbs. Und ich weiß noch, wenn ich so die letzten Wochen so bei 150, 100 Gramm Carbs war, bin ich immer noch so, ja, ich habe noch sehr viel zu essen. Und heutzutage ist ja einer, der bei 250 ist, 300, oh, ich bin am Hunger, ich habe viel zu wenig zu essen und dies und das. Also ich wirklich, mich fokussiert sich teilweise so fest auf das Essen und weiß ich gerade, dass es noch längstens längt. Dann ist es auch gewöhnt, so viel zu essen. Man war wirklich immer im Überschuss gewesen. Und geht dann, wie Gott Gabo schon wieder gesagt hat, heute im Podcast, man geht schnell mal in die Opferrolle. Und ich bin der Ernst, und vielleicht sollte ich auch noch gesagt, ich bin der Ernst, ich habe so wenig zu essen und. Wie bist du noch mehr als genug? Ich meine, mittlerweile, ich meine, ich auch so Situationen gehabt. Und einfach aus dem Grund, wie ich Tage hatte, wo ich bei 1000 Gramm Carbs war, gefühlt. Und man gewöhnt sich dann auch daran, aber man merkt, der Körper braucht nicht so viel, wie wir ihm zuschieben, vor allem nicht in der Diät. Und jetzt, sage ich mal, mit der langen Off-Season, die ich jetzt gemacht habe, in Anführungszeichen Recovery, habe ich auch gemerkt, dass ich wirklich wieder wegkomme von dem. Ich meine, ich momentan mit meine 3700 Kalorien. Ich habe jetzt die Woche schon angefangen mit dem Diätplan, habe ich mal schon ein bisschen einzugrufen. Und ich muss sagen, momentan ist mir das sogar noch zu viel. So blöd ich das tue, ich meine, ich bin 112 Kilo, ist 3,7 und sage, es ist mir zu viel. Aber es ist einfach, weil ich genau weiss, wie viel braucht mein Körper wirklich. Und ich bin wieder an dem Punkt angekommen, wo ich sage, das Wohlbefinden und das Sättigungsgefühl muss bei mir an einem Punkt sein, wo ich sage, es passt und es muss nicht sein, ich muss nicht voll sein und keine Hunger mehr haben. Ich muss mich einfach gut fühlen. Und seit ich das wieder in meinem Kopf habe, merke ich, wie wenig das es braucht und bis ich von diesem Food-Fokus wegkomme. Und die Performance wird viel besser. Und ich glaube, das ist jetzt so der Punkt, wo bei dir der ausschlaggebende Punkt ist, Gabo. Jetzt, wo du die Carbs nicht hast, weißt du eh, ich komme nicht mehr an den Punkt, wo ich sage, oh, ich bin satt. Aber du bist an dem Punkt, wo du sagst, hey, ich bin befriedigt, ich habe genug, ich bin nicht am Hungern. Und das mit 500 Kalorien oder 400 Kalorien weniger. Und gleich geht es dir besser. Da sehen wir wieder, das ist wirklich ein mentales Game. Und manchmal musst du halt einfach schnell auf die Zähne bissen und sagen, ich muss jetzt da in so einen Apfel bissen und durch. Und mache schnell irgendwie einen Fortschritt mit dem. Ich meine, viel mit Diäten bin ich an dem Punkt gewesen, wo ich auf Low Carb, Low Fat war. Okay. Wo ich einfach nicht in Form bekomme oder einfach eine kurze Periode an Diät hatte. Und irgendwann hast du aber einfach eingesehen oder hast du einfach im Kopf gesehen, hast du das egal, ich muss einfach liefern. Und dann hast du die Portion einfach geniessen. Ich meine, weißt du, ob du dich noch daran erinnern kannst. In der Peak Week von Tokio auf Korea habe ich ja noch Greens und Protein gehabt, ein bisschen Fett. Und ich habe noch Hunger gehabt. Also mir ist wirklich gut gegangen in dem Moment. Und einfach aus dem Grund, weil ich wusste, ich muss performen. Ich habe einfach das essen, was ich habe. Ich verkopfe mich gar nicht, was könnte ich noch machen, was dies und das. Ich habe dann wirklich meine 100 Gramm Spargel abgewogen, nicht mehr, nicht weniger. Und meine 200 Gramm Proteinquelle, also in der Gruvette, Pulle oder whatever. Und ich habe nicht Hunger gehabt. Und wie gesagt, klar, du hast nimm den crazy Pump und nimm die crazy Energie, die du hast, auf Carbs. Aber es langt genau, zum Performen. Von der
Priorität dann. So.
Genau. Aber das ist das, was die Athleten nicht sehen. Sagen wir immer wieder, kenn dein Ziel. Geht es dir jetzt darum, dass du heute einen vollen Magen hast? Oder willst du die beste Form auf die Beine bringen?
Ich meine, das ist halt auch genau wieder das. Welches sind die Tage, wo die Athleten jetzt als Coach sehen? Ich kann so sagen, jetzt als Athlet selber. Welche sind die Tage, wo die Leute am meisten Cravings haben oder wo die Athleten am meisten reinschießen, auf gut Bandage gesagt, und je nachdem, ich verbinden kann, sind immer Tie-Days. Fast immer Tie-Days. Sobald sie mehr Kohlenhydrate im System haben, dann vielleicht Proteinklaben pusht, Fettklaben pusht und Verdauung entlasten, dann fängt das Feuer an, oder? Darum ist für Genpop-Kunden, darum ist Ketogen so beliebt bei Genpop-Leuten, oder? Das ist so viel einfacher, einfach auf Kohlenhydrate verzichten, fertig, weniger Schwankungen im Blutzucker. Aber das ist so viel einfacher, durch den Kopf zu sagen, ich habe etwas und nicht essen. Ich habe zum Beispiel angefangen, gegen Schluss mir Reis zur Hälfte süß zu machen, mit ein bisschen Zero-Zeug drüber und zur anderen Hälfte salzig und so. Weißt du, also zwei Häufchen Reis gehabt. Weißt du, dort, wo ich dann so dachte, so, was machst du? Oder? Ja. Und jetzt habe ich halt wirklich einfach, wie du sagst, ich habe meine Veggies, ich habe mein Fleisch, ich habe meine Eier, ich weiß, wie viel Salz ich muss dran tun und that's it. Und mehr Gedanken muss ich nicht verlieren. Das ist definitiv ein grosser Faktor dort. Genau. Und das hat auch wieder mit der eben Client Psychology zu tun, das, wo wir auch schon darüber geredet haben, mit der Tour for Prep. Ich persönlich weiss jetzt, Ich habe noch nie eine kurze und knackige Prep gemacht. Ich habe jetzt immer 20 Wochen Preps gemacht. Und es sind immer die letzten, eben, ist ja logisch natürlich, die letzten fünf, sechs Wochen, wo es wirklich, wirklich hart wird. Bei jeder Prep so natürlich. Aber ich würde sicher auch gerne mal die Erfahrung machen, wie es wäre und ob der Look auch schlechter ist oder sogar besser, wenn ich mal eine kürzere Prep würde machen. Weißt du, nur so 12 Wochen. Also ein Lean anfangen natürlich, mit einer Lean-Ausgangslage. Aber nachher halt wirklich nur so 10, 12 Wochen Vollgas runterpullen, starkes Defizit, wo ich je nachdem das Gefühl habe, dass das vielleicht sogar fast einfacher wäre für mich persönlich jetzt rein als Individuum. Also das ist auch wieder mega, mega individuell. Es gibt Leute, die kannst schön langsam abholen mit vielen Carbs und sie funktionieren super, kein Problem. Und bei anderen Athleten merkst du halt einfach, dass 20, 25 Wochen oder bei den Naturalathleten ist zum Beispiel extrem, so eine 40 Wochen Prep oder irgend so etwas, dass es halt einfach wirklich, wirklich einfach mental sehr, sehr, sehr hart wird am Schluss. Und hart wird es bei allen, aber dann hast du schon mal gesehen, ob es jetzt 3-4 Monate hart ist mental oder einfach so die letzten, oder eben über 8 bis 12 Wochen. Genau.
Also ich bin der Meinung, so rein aus Erfahrung, dass bei dir eine kurze Prep sinnvoll wäre. Erstens im Grund, du bist einer, du liebst Essen. Zweitens ist irgendwie immer irgendwann der Punkt gekommen, was bei dir eingeschlagen ist, wo der Mentalbreak ist gekommen. Und ich habe das Gefühl, das kannst du alles umgehen, indem du eine kurze Prep machst, weil du hast weniger Refits, sprich, du würdest dich weniger auf Essen fokussieren, wo ich glaube, bei dieser Prep, wenn ich mich nicht wüsste, 5-6 Refits gehabt. Und dann kommen natürlich immer wieder die Gelüste. Ich meine, ich kenne so, ich letztes Jahr mit dem Callum Prep und ich hoffe, für mich meine erste lange Prep gewesen. Und dann habe ich einfach struggle am Schluss. Ich weiß noch, ich bin mit dem Jan und dem Jim gewesen. Das weiß ich noch wie heute. Und dann habe ich gesagt, Jan, ich habe einfach High Day, aber ich habe Angst vor dem Tag. Ich weiß es noch, wie es dem Jan noch gesagt hat. Ich habe mich wirklich nicht wohl gefühlt mit dem High Day. Weil ich einfach gesagt, ich fühle mich erstmal schlecht nach dem High Day. Das ist einfach nicht meine Angst, jetzt die Diäten. Ich bin lieber Crunch-Time und Leiden und komme in Form. Aber ich war High-Deck und ein Free-Meal und ich sage, ja, noch, ich werde das eigentlich nicht, ich weiß noch, so blöd ist das. Und, aber ich habe mich wirklich nicht gut gefühlt, das hat sich wirklich richtig falsch angefühlt. Und das ist genau der Punkt, du kommst schnell in so einen psychischen Raum hinein, wo du so fühlst, du machst irgendwie alles falsch. Und dann fährst du einfach strugglen und denkst, jetzt habe ich eh schon drin geschissen und das passiert bei vielen Athleten. Würde es langsam laufen. Und dann ist der Punkt, wo viele Athleten von verbinden. Darum ist die Frage, macht es wirklich Sinn, eine lange Prep mit Refit zu arbeiten? Oder mache ich eine kurze, knackige und lasse sie durchlaufen? Aber an dem Punkt, das kannst du halt wirklich nur mit Athleten machen, die Erfahrung haben, die genug Muskeln haben, genau. Und auch viel verbrennen. Genau, das kannst du mit allen machen.
Genau. Das ist sicher ein Knackpunkt. Also, jetzt wenn ich jetzt einen First-Timer habe, auf die Bühne geht, dann mache ich keine 8 Wochen Prep.
Nein, also 8 Wochen ist sportlich, sehr sportlich.
Ja, ja.
Nee, hättest du auch mit dem Fabo können?
Genau, mit dem Fabo, ganz klar, da wissen wir es jetzt. Genau. Das war so früh schon so ready gewesen. Aber das ist genau wie du sagst, genau der gleiche Struggle auch gehabt. Natürlich habe ich mich auf das Off-Plan mit Glauben gefreut, habe mich auf die High Days gefreut in dem Sinn, aber ich hatte Angst vor diesen Tagen. Weißt du, wo ich gewusst habe, es werden die Tage sein, wo ich mal im Bett liege und denke, jetzt noch extra Boss Serial und so, weil auch Tronja neben dran ist, so, ey, ich schließe dich hier in den fucking Raum ein, Mann, wenn du jetzt nicht ruhig bist.
So. Ja, du denkst, ich bin eh schon drüber, weißt du, ja, jetzt eh schon. Oder du die 100 Gramm Carbs oder, ja, du kommst die 100 Gramm Carbs noch an, weißt du? So. Ja,
heute ist eh High Carb, ich muss mich auffüllen.
Ja, voll. Aber eben, das ist genau das Problem und dort strugglen sehr viele Athleten.
Genau.
Tim schmunzelt, willst du noch etwas dazu sagen?
Nein.
Tim, das
passt schon.
Du lust,
also ich grind am Schluss auch, aber grinden tut jeder, oder? Mhm. Aber ich habe jetzt auch nie Refits oder so gehabt. Also beim Stefan hast du, ja, kommt auch schon wieder individuell, aber ich habe jetzt nie irgendeinen Refit gehabt. Es ist einfach 16 Wochen einfach durchziehen und fertig. So.
Ja, Texas Prep, was absolut crazy ist, dann habe ich ja 9 Wochen prepped für die Show. Mhm. Und ja, in diesen 9 Wochen habe ich 5 Refits gehabt. Es okay. Ist unglaublich, aber dann habe ich wirklich struggling mit den Refits. Vor allem in dieser Zeit war Corona, ich war allein in Houston und der Kopf war gaga. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Aber dann ist es wirklich, ich habe einen High Day, oh, ich habe Cravings, oh, ich bin in Amerika, du gehst in den Supermarkt rein, Bro, du siehst die Sachen und denkst so, Bro, ich habe hier den Plan. Reis, Chicken, Klee, Peanut Butter. Oder ich habe jetzt App und ich fahre tracken, weißt
du? Oh. Tracken? So.
Ja, genau.
Human Health Food Crazy. Serial Isle.
Voll. Und dann, einmal habe ich getrackt und dann ist es hinten raus. Dann hast du dann das Telefon in den Tank Stefan angeleitet. Hey, ich bin so kurz vor Depressionen an diesem Punkt. Aber ich muss sagen, es war eine geile Sache. Es hat sich schon gelohnt auf eine Art und Weise. Aber ich sage jetzt immer wieder, mach es nicht. Es ist absolut dumm. Weil es ist wirklich, du bist kurz befriedigt und fühlst dich so geil in dem Moment, was es ist. Aber du hast so viele Tage danach, wo du den Kopf drüber zerbrichst. Und du musst immer denken, ein Refeed hat nichts mit einer Diät zu tun. Also es wird dir weder den Stoff auch so antreiben, weder Energie für lang geben. Es ist mehr ein mentaler Punkt. Es ist ein gutes Tool, um kurz Energie nachzuschieben, ein gutes Tool, um zu schauen, wie reagiert der Dude auf Carbs oder die Athletin. Mhm. Aber es ist jetzt nicht der Game Changer. Also der erste oder der wichtigste Punkt ist, immer in Form zu kommen. Und darum macht man mit einem Refeed nicht das Defizit kaputt.
Mhm. Also ich muss sagen, es ist Abwägen. Ich sehe den Vorteil schon, also ich muss sagen, energietechnisch hat es mich auch schon aus dem Loch gezogen, Refeeds, wo wirklich wo wirklich Sinn gemacht, also dann ich wirklich...
Aber du machst sie langtägig, das ist etwas anderes. Du hast immer mehrere Tage aneinander,
genau, zwei Tage,
von einem Tag reden, von einem.
Okay. Genau. Ja, genau. Also mehrere Tage Refeeds finde ich auch von der Verdauung her, macht absolut Sinn. Und dann kommst du der Lethargie und so entgegen. Ich finde, macht definitiv Sinn, auch diätetisch. Aber wie du sagst, oder wie wir die zwei diskutiert, es kommt immer auf Athleten an. Oder wenn du merkst, wenn du einen Athleten auf Refeeds gehst, du weißt, es wird physiologisch Sinn machen, dass du mit ein bisschen voller werden, ein bisschen Energie wegbringen, aber du merkst, dass es mental nicht handelt, dann musst du Vor- und Nachteile abwiegen. Oder? Also das ist
lieber die normale Diät
erhöhen. Genau.
Meistens für die meisten psychisch einfacher. Aber die, die können handeln, ist ein Refeed ein gutes Tool.
Genau. Also oder wenn es weiter weg ist von der Show, ein Softplan mit. Das ist manchmal schon einfacher mental.
Das ist halt auch für Psyche, genau.
Und du musst auch Rahmenbedingungen geben. Es ist irgendwie ein Burger oder zwei Burger und Fries oder zum Beispiel 40 Stück Sushi oder irgend so etwas. Und dann.
Ich glaube, das ist schon.
Aber dann kommt der Punkt mit dem Cheat Meal. Das ist schon immer wieder das Geldphänomen. Du gibst dir das Cheat Meal. Ich sehe nach dem Cheat Meal geiler aus. Und dann ist das Gefühl, sie müssen dann mit dem Cheat Meal laden. Und dann muss ich aber klar machen, dass das Cheat Meal nicht den Effekt hatte, was ich das Gefühl habe. Weil es meistens einfach wie easy, du tust den Stresslevel gesenkt, Cortisol geht raus, das Wasser geht raus, das Cheat Meal hat den Sinn erfüllt, du bist mental wieder ready, hast wieder Bock, Lust, befriedigt. Aber ich habe viele erklärt, die sagen, ja, aber es hat ja sehr gut funktioniert, ja, sehr gut ausgesehen. Und dort ist halt so eine 50-50 Chance, dass es neben dem Wettkampftag rausgeht.
Vor allem, wenn du am Wettkampftag in einer Shape bist, wo du wahrscheinlich, also dann, wenn du das Cheat Meal hast gemacht, sagen wir, du machst das Cheat Meal auf 8 Weeks out, du wirst auf das Cheat Meal nicht gleich reagieren wie mehr One Day out oder so, oder 2 Days out.
Ja, also, One Day out hast du ja den Stress eigentlich schon rausgenommen vorher.
Genau.
Ich glaube, das ist auch dort, wo viele normale Diäten auch würden oder scheitern, im Allgemeinen, nicht nur in einer Prep. Wir kennen es, man ist 2, 3 Wochen in einer Diät, in einem Defizit, man wird flach. Und dann ist es so, ah ja, ich könnte den Refeed vertragen, dass ich wieder ein bisschen voller bin. Und dann
Coach,
ist
ich bin flach.
So, Coach, ich bin flach, gib mir ein bisschen etwas. Und dann wird man, hoppt man von einer Form in die andere, hat man wieder zu viel. Und dann kann man ich sehe besser aus, ich muss das öfter machen. Oder zieht man die Diät nicht durch, bricht man sie früher ab, weil man das Gefühl hat, man wird flach und dann zieht man es halt gar nicht durch. Und das ist nicht dort, wo man so ein bisschen immer von einer zur anderen Seite springt.
Aber es ist ja so wieder der Aspekt, einfach, dass wir so gut geklärt haben für die Zuhörer. Man sieht nach einem Refeed grundsätzlich besser aus. Heißt aber nicht, dass die Form besser geworden ist. Ich werde ein bisschen mehr Druck im Muskel, mehr also Praller im Muskel, drückt mehr an die Haut. Viel Wasser, das draußen ist. Also, wie gesagt, der Refeed ist ein gutes Tool. Und so wie es der Gabo gesagt hat, mit mehreren Tagen schon wirklich etwas davon. Anders ist halt wirklich so ein bisschen mental. Und, aber wie gesagt, es ist kein Muss. Ziel Nummer 1 ist in Form kommen, auf der Bühne performen. Und da komme ich noch zum Thema, du vorhin hast erwähnt mit dem Frontload. Du ist die Mandy bis Mittwoch deine Carbs und dann gehst du raus und alle anderen sind im Laden. Und dann sagst du, ah, es fuckt dich irgendwo durch ab, aber auch der, an diesem Punkt ist es halt einfach so, du hast deinen Job erledigt. Du kannst jetzt viel zu haben und schauen, dass echt das Wasser rausgeht. Die anderen sind an diesem Punkt denke ich, im Zugzwang. Sie müssen schauen, dass sie voll werden und kein Wasser ziehen. Also, wie gesagt, wenn die Variante mit dem Frontload funktioniert, funktioniert nicht bei allen Athleten, dann sage ich mal, hast du dort eigentlich so einen kleinen Safe Spot. Auch wenn sich das Gefühl scheiße anfühlt, aber der Punkt daran ist, wenn du auf die Bühne kommst, hast du nicht das Gefühl von, ah, oh, kann ich den Bauch kontrollieren, sondern nein,
Das
das
ist
ist
gut, genau.
alles schon flach, Shape sitzt, die fühlen mich geil.
Ja, also bei den ganz schweren Boys ist es natürlich schwierig, so etwas zu machen, weil die werden instant flach. Aber es gibt eben Classic und Men's Physique, wo eben das Midsection Control so wichtig ist. Also finde ich es ein ziemlich guter Approach. So.
Gut, ja, dann noch schnell das letzte Thema von diesem Podcast, das ich noch ansprechen will, und zwar ProCard. Genau. Das grosse Thema und das wichtigste Thema in diesem Sport mittlerweile, ProCard. Also, die meisten stellen sich unter der ProCard so viel vor. Und klar, der Moment, wo man sie bekommt, ist unglaublich. Das weiß ich noch, in dem Irland, 7 Menschen-Klasse. Ey, ProCard, dann wird die Name aufgerufen, boom. Das ist wirklich so. Darum geht die Erfüllung, Emotionen irgendwo. Und das Gefühl kannst du fast nicht beschreiben und nicht festhalten. Und das ist irgendwo dort das Ziel von jedem. Aber schlussendlich sollte das Hauptziel sein, deine Bestform zu bringen, die Prep, die Reise zu genießen, Learnings daraus zu ziehen und einfach den Prozess dorthin wirklich also wahrzunehmen und nicht einfach zu rushen. Also, denk nicht nur die Pro-Card, denk nicht nur daran, wie die Pro-Card bekommst, klar, visualisieren musst du das Ganze, aber irgendwo drin muss schon realistisch sein. Wo seht ihr so ein das Problem an diesem Ziel heutzutage? Oder wo, ja, was sagt ihr zum Thema ProCard?
Ja, sicher ein cooles, also sicher ein gutes Ziel vor Augen zu haben, auf jeden Fall. Ist natürlich immer die Frage, eben, wenn du Pro bist oder wirst, dann fängt das ganze Spiel nochmal von vorne an. Also dann bist du halt einfach in einer anderen Liga mit allen Profis. Und ja, also dort musst du dich dann halt auch wieder beweisen. Ist halt die Frage, was ist dein grosses Ziel? Willst du Olympia oder willst du mal. Keine Ahnung, einfach irgendeine Pro-Show mal gewinnen oder so. Oder warum willst du die Pro-Card unbedingt, oder? Wie du das gesagt hast, Thomas, schlussendlich eben sollte man Freude am ganzen Weg dran haben, am Sport, an allem, was dazugehört. Und wenn es mal eine Pro-Card gibt für die Leistung, die du seit Jahren erzielst, ist das eine hure geile Sache. Eben, wie gesagt, so im Hinterkopf so als Ziel ist sicher geil. Aber ja, wenn halt wirklich dein Ziel ist, an die Olympia zu gehen, ist das halt nur ein kleiner Abschnitt. Weil du wirst dann Pro und dann eben, wie gesagt, es fängt wieder von vorne an und dann musst du bei den Pro-Shows halt auch erstmal gewinnen, oder? Das ist ja schon nochmal ein ganz anderes Game, oder? Also wenn man wirklich an die Olympia will, da, ja, da lange der 5, 6 Jahre meistens nicht, wo du den Sport machst. Da fängt es bei 10 Jahren an, je nach Klasse, oder? Dass du dort überhaupt mal hinkommst. Also bist du irgendwie so One of a Million oder so. Da gibt es schon auch. Aber ja, schlussendlich ist es nur ein Zettel. Ja.
Also ich glaube, es hat heutzutage redet immer genau von Pro, auch wenn du noch nie auf der Bühne geschlagen und so, auch wieder das Thema Social Media gefühlt, jeder zweite hat IFBB Pro dabei, ja, weil man hat ja genau den Leuten folgt. Es ist halt schon so, früher hat es eine Pro-Card gegeben pro Land, pro Jahr. Oder? Also dann, wo es eben Roman Fritz, Markus Rühl und so weiter sind Profi geworden, oder so James Hollingshead, der UK, Dorian Yates, ein Kärtchen im Jahr, oder? Und so ein die älteren Leute, die man gehört, ja, hat vielleicht schon gehört im Gym, so, oh ja, früher, dann, wo ich noch einen Wettkampf gemacht habe. Ich meine, the cream rises to the top. Also heutzutage, es ist wirklich auch viel Pro-Cards vergeben werden, auch wenn es Unmengen sind momentan. Die Besten kommen immer noch auf. Also der Talentpool ist grösser, aber die Besten sind immer noch die Besten, ob es ein Pro-Card im Jahr gibt oder ganz viel. Ein Vorteil sicher ist es für den Sport allgemein, dass mehr Leute competen, weil es halt greifbarer ist, was so viele Pro-Cards gibt. Dass auch Leute mit jetzt nicht Top-Genetik, aber überdurchschnittlich gute Genetik und eine gute Work-Ethic Pro-Card können erreichen. Das ist sicher ein Vorteil, weil dem ist mehr Geld im Sport und mehr Leute Sport machen, mehr Leute competen und so weiter. Für uns Coach ist das sicher auch gut, weil mehr Leute eben mehr Wettkämpfe machen und so. Aber eine Schattenseite würde ich sicher sagen, jetzt im Enhanced Bodybuilding, ist, dass das natürlich auch viele Leute sich ändern, noch etwas einreden, das nicht stimmt und probiert zu kompensieren mit Stoff. Also es hat sicher viele Leute, die jetzt mehr konsumieren, einfach nur für das Kärtchen zu erreichen, wo, wenn es nur eine Karte im Jahr gäbe, wo dann absolut klar wäre, dass sie niemals wieder Profi werden, oder wo es so viel bessere Leute gibt. Das ist sicher so ein bisschen der Nachteil an dem Ganzen. Aber sonst allgemein finde ich so, wie der Tim gesagt hat, finde ich es ein gutes Ziel, was realistisch ist. Den meisten ist aber nicht so klar, dass es eben, wie du erwähnt hast, dass es eigentlich nur ein Stepping Stone ist. Also ausser jetzt, ich kann es jetzt auf mich beziehen, ich habe jetzt nicht unbedingt Pro-Card-Ambitionen. Wenn ich auf eine Pro-Card aus wäre, wäre mir 100% klar, dass es für mich rein vielleicht ein gutes Marketing-Tool wäre für das Coaching. Oder wenn du IFBB Pro bist, ist es so ein bisschen wie es geht, dass ich heil und ich habe selber auf dem besten Amateur-Level competed und bin Profi geworden. Aber mir ist klar, dass ich niemals in den Pro-Leagues weder können mithalten noch wollen mithalten, weil ich einfach nicht Wettkampfathlet per se bin. Und für Leute, die aber eben Profi werden und dann auf der Pro-Stage stehen, dass sie die sind dann meistens viel zu fest einfach nur auf das Kärtchen fixiert. Und viele und sind dann auch sehr, sehr jung und sie geht direkt wow, Pro-Card, Mensch, es langt. Das ist so, mal, hey, wenn das ja nicht langt, dann haben wir super Daten, super Erfahrungen, weitere Erfahrung und dann längst es vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr und so weiter. Wenn das wirklich eine Leidenschaft ist und du auf einer Olympiabühne stehst oder auf der Top Force Place auf einer Pro-Bühne, dann musst du längerfristig denken und dann ist Pro-Card eigentlich nur ein Stepping Stone und da darf man sich nicht festfahren.
Also das ist schon wieder ein guter Punkt, was du angesprochen hast mit vielen, die sagen, ich will die Pro-Card und sie fixieren sich nur noch auf das und du tust dann eigentlich gut beruhigen, dann sagst du, hey, wenn es nicht längt, du hast Fortschritte gemacht, du bist besser geworden und. Aber heutzutage sehe ich auch viele Athleten, die den Coach verlieren oder den Coach recht zu machen, wo sie das Pro-Card nicht bekommen. Und dann nach dem Motto, ja, es muss der Coach sein. Und wie gesagt, der hat wirklich, wie du gesagt hast, Gabo, wir machen so viel mehr Fortschritte, dass ich sage, wenn du die Pro-Card bekommst, heißt es nicht, du hast Fortschritte gemacht oder nein, du hast keine gemacht. Das Wichtigste ist wirklich, dass du Fortschritte machst, Jahr für Jahr, das Beste wirst. Manchmal ist es ja wirklich nur ein Mühe, das fehlt für die Karte. Heißt aber nicht, dass du nicht gut genug bist. Aber wirklich, heutzutage ist so meistens die erste Frage, wo kommt ein Mensch ins Land für eine Pro-Karte? Und dann bist du als Coach so an dem Punkt im Zugzwang. Du musst dem Athleten das so angenehm wie möglich können kommunizieren, dass du ihm glaubst, aber dass es wahrscheinlich nicht reicht, wo es einfach noch nicht an diesem Punkt ist. Aber viel schneller wirklich der Punkt, nicht mal mein Coach glaubt an mich, also muss weiterziehen. Mhm. Heißt ja nicht, ich glaube nicht an dich per se, dass du die Pro-Card holst. Ich glaube echt nicht daran, dass du momentan schon ready bist für die Pro-Card. Und viele haben das auch mittlerweile persönlich gesagt, ich bin wahrscheinlich schlecht oder auch mein Coach. Ich sehe nicht das Talent, das ich eigentlich bin. Ich sehe das Talent schon, aber das Talent muss man zuerst komplett rausholen. Und das ist heute das eine Problematik mit dem ganzen Pro-Card-Ding. Aber wie gesagt, so du gesagt hast, mit mehr Pro-Karten, mehr Athleten, besseres Athletenpool, bin ich Ihrer Meinung. Ich meine, heutzutage gibt es mehr Pro-Karten, wo es einfach viel mehr qualitative Athleten gibt. Darum macht es so Sinn, mehr Pro-Karten zu verteilen. Ich meine zum Beispiel Samson, ich glaube, der hat im 19 hat er Pro-Card geholt, wenn ich mich nicht täusche. Und ist jetzt im 23, 24 Top 2 vor der Welt, Top 3 vor der Welt. Also wie gesagt, wenn es dann nicht so viele Pro-Karten gegeben, wäre ich vielleicht immer noch nicht Profi. Wo immer einer vorher reinkommt und dann hat er den Schritt nicht gemacht zum Super-Profi. Darum finde ich die Möglichkeit, die sie gegeben haben, ist schon gut. Und auch wenn Leute viel behaupten, die Pro-Cards werden mittlerweile verschenkt, dann sage ich, ja, dann gehen dir doch einige abholen. Mm. So einfach ist es eben gleich nicht.
Ja, das sind immer die. So,
Die kannst du holen, wenn sie so einfach bekommst. Ist es nicht. Ich meine, klar, es gibt viel mehr. Aber die Athleten, ich meine, die heutigen Amateure, die besten Amateure, sind heute 1000 Profis vor 5 Jahren.
Ja, Leistungsdicht ist einfach
sehr, ja, sehr.
Das ist brutal. Auch noch ist etwas, ich nochmal auf das zurückzukommen, was mir. Weil mir das halt ein bisschen im Herzen liegt, schon eben wieder mit dem Stoff, vor allem, wenn es um Frauen geht. Leute, die sich näher zuballern, nur für das sie Profi werden, wo schnell her, wenn du Profi bist, wo schnell noch mehr nehmen. Und mir ist halt etwas, was mir extrem aufgefallen, vor allem in Wellness-Klasse, ganz extrem. Der Wettkampf letztes Jahr, so eine Amateur-Olympia oder European in Alicante, wie viele Frauen das schon richtig verbaut aussehen an den Pro-Qualifiers. Einfach wirklich Jawlines und kein Haar und also Extensions, ja, sind denen, aber einfach so viele Side-Effects von den PDs und Stimmen irgendwo, wo ich so denke, hey, du bist im dritten Callout in einem Pro-Qualifier, du fährst auch weiss nicht was aus, siehst so aus, wenn du jetzt Profi wirst, Was machst du die nächsten 5 Jahre, um an die Weltspitze zu kommen oder zum gut performen bei den Profis? Du willst noch mehr nehmen, weißt du?
Super Droll.
Ja, aber nein, oder? So, nein, ja. Dass man dort wirklich längerfristig denkt, du auch wieder Social Media, die Leute wollen es jetzt, man will es jetzt. Nächste Runde startet, nächste Runde die Pro-Card und dann geht es an die Olympia. Und das heisst, Coach, gib mir einfach alles, ich will das Kärtchen. Oder? Und das ist leider etwas, was ich auch schon ein paar Mal hatte, so in einem Anamnese-Call, so, aber ich will Profikarte und ich will alles dafür machen und sie hinten so einfach so auf Stoff her, weißt du? Und wenn nachher wenn er mit einem anschaust und so, ist er so, können nicht mehr nehmen und weiss nicht was, und ich so, Bro, chill.
Ja, so Profi, so, ne, da kommen 2x-Alt, 3x-Alt, ja. Was hältst du von Hallo? 3 Wochen alt. Ich sage, wir können schon, aber dann leben wir tschüss, weißt du?
Hallo, Transit, Bro.
Ich sage, komm mal, genau. Ich sage, es ist wirklich, bleib jetzt ein bisschen im Verhältnis, mach was Sinn hast. Wenn du noch nicht so weit bist, versuch es nicht mit der Chemie wegzumachen. Es geht meistens hinten raus.
Ja, immer.
Ja, wenn du halt das Ziel hast, wirklich die Pro-Card zu holen oder Profi zu werden, darfst du nicht verdenken, du musst halt schon Jahre, bevor du das Ziel überhaupt wirklich, wirklich fixierst, musst du schon gelebt haben wie ein Pro, musst du dich verhalten haben wie ein Pro. Du musst schauen, dass das Game auch lang kannst machen, dass du es nachhaltig kannst machen. Und dann eine Gesundheit zu vernachlässigen, wäre, glaube ich, das Schlimmste, was könntest du machen, um mal wieder auf den Stoff zurückzukommen. Sondern dort seid auch immer an Check mit euren Blutbildern, schaut, dass alles läuft, wenn ihr das weit machen. Nicht regelmäßig eure Blutwerte checken. Das ist etwas, wo viele, die ins Coaching kommen, zu mir oder an einem Anamnese-Call haben, die unterstützt oder schon unterstützt haben, frage ich immer, okay, wann hast du dein letztes Blutbild gemacht? Dass wir schauen, okay, haben wir schon eine Ausgangslage? Genau, so, was für ein Blutbild? Ja, kommt oftmals die Frage. Und dann denke ich so, krass. Und bevor man sich überhaupt mit so Sachen auseinandersetzt, eben, wie gesund ist mein Körper überhaupt, wird schon mit Stoff geschaffen. Und wenn du natürlich so fahrlässig mit deiner Gesundheit umgehst und du weißt, du willst den Sport 10, 15 Jahre auf einem höheren Level machen, dann wird das mit einer Pro-Card, wenn es klappt, wird es vielleicht mal eine Pro-Card, aber du wirst nicht langfristig können, einen gesunden, guten Körper können halten. Später auch nach deiner Karriere.
Ja. Ja, und häufig ist dann auch, ich habe das Blutbild gemacht und dann schaue ich das Blutbild an. So, das ist ein bisschen hoch, aber ja, ist normal, wir machen Bodybuilding. Das ist zu tief. Aber wir machen ja Bodybuilding, ist normal. Und das ist auch off, aber ja, wir machen Bodybuilding, ist normal. So, was macht das Blutbild? Und dann alle Werte einfach so durch Rechtfertigen. Weißt du, das ist so. Ja,
aber das sind wir noch bei einem Punkt, wo Jan nicht so gut hat angesprochen vorhin. Du musst dich schon vor der Pro-Card mit einem Profi verhalten. Und das ist doch das, was viele nicht machen oder nicht sehen. Sie sind an dem Punkt, ich bin der Profi und dann tue ich mich langsam so richtig Profi entwickeln. Aber das ist immer wieder an dem Punkt, wo ich am Anfang des Gesprächs habe gesagt, es gibt Profis, die Profis sind, wirklich voll und ganz, die alles machen, was man muss machen, die wirklich 100% da sind, 100% geben und 100% ihre Ziele verfolgen. Dann gibt es Profis, die halt wirklich eine gesegnete Genetik haben, aber einfach noch nicht 100% rausholen, sagen, die physik-wise wirklich auf dem Pro-Level sind, aber zum Beispiel Ernährung und Training sind auf dem 2 von 5. Und sich durch das einfach limitieren. Ich sage, ich bin auch Profi. Und dann sagen sie, Wettkämpfe, werden nicht belohnt. Und sagen, ja, die Schiri hat Tomaten auf die Augen. Nein, du bist einfach noch nicht so weit. Du musst deine Muskelqualität verbessern. Du musst tighter kommen. Du musst einfach dort noch ein bisschen anziehen. Und das ist das, was viele nicht sehen. Und irgendwann, so nach 3-4 Jahren, kommen sie dann mal drauf. Und die Jahre sind echt verlorene Jahre. Genau, dann gibt es noch die Athleten, die nicht Profis sind, aber eigentlich schon Profis könnten sein. Wenn ich jetzt ein gutes Beispiel auch in dem Call dabei oder dem Podcast dabei, der Tim. Also, wenn er neben dem 100% Job, wo du wirklich viel musst leisten, machst du alles, was man muss machen, um ein Profi zu sein. Wenn Meals on Point, Steps immer genug drin, das Cardio das nötige in Off-Season, du schaust auf deine Werte, du schaust wirklich auf alles, was man muss schauen. Planst alles voraus, hast alles im Griff und hast das Kärtchen gleich noch nicht. Und dann ist ja okay, aber wird kommen. Ja, aber wenn ich dann vergleiche mit den Athleten, die.
In der Front dann.
Nein.
Oder das Maul, was du sagst.
Ja, boah, nein, Tim. Ich mach alles richtig.
Tim, hold the Scheiß.
Lange nicht.
Ich will nicht nur sagen, letztes Mal war es hart scharf in Chedi und tatsächlich. Ich würde geben, wir haben die erste Kärtchen gegeben, schon im Kopf. Aber es ist anders gegangen.
Ja.
Aber nein, damit will ich sagen, alle Athleten, die von Pro-Card haben, oder gehören Athleten, die von Pro-Card haben, ich muss sagen, du machst Dinge raus, einfach alles falsch. Ich meine, du tust Stoff so extrem priorisieren, du hast, sag ich mal, Stoff ist auf einem 8 von 5, also schon zu weit, geht zu weit. Und die Ernährung irgendwo, das Training ist 1 von 5, wo sie einfach nicht wissen, wie trainieren. Und das Posing wird nicht gemacht und. Und gleich, ich muss Profi werden und auf der Bühne unzufrieden mit dem Resultat und. Und das sind auch so Punkte, wo man das Ganze mal so in Frage und einfach mal sagen, hey, wisst ihr überhaupt, was Prophecy heisst? Wisst ihr überhaupt, was Bodybuilders die heisst? Weil heutzutage ist ja mittlerweile jeder Bodybuilder. Das ist jetzt so mittlerweile so ein neuer Begriff für Influencer. Du bist Bodybuilder, ja voll. Es gibt immer einen Unterschied zwischen einem Hobbypumper und einem Bodybuilder. Aber schon so etwas, ich glaube, da kann man eine Stunde drüber Zeit verlieren, dass man den Leuten das erklären kann, dass das eine nicht das andere ist. Aber gut, wenn dir noch etwas zu diesen Themen sagen wollt, fühlt euch frei, wir haben jetzt da wieder recht etwas in den Pool geworfen. Und sonst ist von meiner Seite eigentlich alles gesagt.
Ja, ich denke mal, was man vielleicht noch sagen kann, eben, versteift euch nicht zu fest auf irgendeine Profikarten oder so. Konzentriert euch aufs Wesentliche. Habt Spass an dem, was ihr macht. An eurem Essen, an eurem Training, an der Zeit, die ihr dafür investiert. Macht es für euch. Logisch ist natürlich dann cool, so sein fettiges Ergebnis auf der Bühne zu zeigen. Der kann schon zeigen, hey, look, das habe ich gemacht so. Aber prinzipiell macht es für euch, weil, ja, für wen soll er das sonst machen? Das ist ja genau die Sportart, wo du alles selber in der Hand hast. Also mach es für dich selber, für niemand anders. und gib Gas, hast Spaß dran, voll. Der Rest passiert dann von allein und ladet Zeit. Ja, voll. Rush nicht, weil eben das Thema Chemie, das bringt auch nicht viel. Also logisch bringt es etwas, aber halt wirklich nur in Maße, also einfach so viel wie nötig. Oder? Da hilft das definitiv etwas, aber den Arsch musst du genauso aufreißen. Das ist kein Freiticket, um dann lazy zu werden in irgendeinem Aspekt. Du musst genau mehr Gas geben, wie sonst auch. Also, ja, derzeit haben Spaß dran.
Cool. Ja. Yes, ich glaube, das ist ein richtiges Schlusswort, ein gutes Schlusswort. Habt Spaß dran an dem, was ihr macht. Macht es für euch. Und vor allem, lasst euch Zeit dabei. Genau, ja. Aber dann danke ich euch drei zum dabei sein für einen spannenden Podcast. Und ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und der Zuschauer, merci fürs Zuhören. Oder Zuhörer, merci fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, zurzeit läuft noch die Aktion auf P21. Spring-Aktion, wo wir wirklich bis zu 50% haben mit dem Athletencode. Egal von welchem, mit mehr als genug Ambassador zur Verfügung. Könnt ihr nochmal zusätzlich 10-15% sparen. Und uns natürlich unterstützen und so Projekt wie der Podcast auch ein bisschen fördern. Genau. Auf jeden Fall merci vielmals für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.